Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen und genauer gesagt der zweiten Ausgabe Multimaniacs. Multimaniacs, das sind nach wie vor wir drei Nasen. Ich, der André, dann der Magnus.
Hallo, hallo.
Und der Sascha.
Hi.
Ja, wir sind wieder da mit der zweiten Ausgabe und wir möchten an dieser Stelle direkt mit einem kleinen Dank starten, dann einem großen Dank, und zwar an unsere Hörer unseres Debüt-Podcasts, die sich uns 3 Stunden lang angeschlossen haben auf unserer bescheuerten Reise durch unsere Top 3 der Multimedia-Geschichten für 2016. Es war ein langer erster Cast, trotzdem war die Resonanz wirklich sehr, sehr positiv. Wir haben sehr viele tolle Stimmen gehört, denen es sehr gefallen hat. Das freut uns wirklich sehr. Ja, nicht nur unsere Stimmen, wir haben auch heimlich gejubelt, aber wirklich waren die ersten Reaktionen sehr positiv, was uns wirklich gefreut hat. Da spreche ich mal im Namen von uns allen, denke ich, wenn wir uns da wirklich heimlich in unserem Kinderzimmer einen drauf gekeult haben. wirklich, wir haben wirklich tolle Resonanz bekommen und sogar positiven Zuspruch zu diesen 3 Stunden. Wir dachten wirklich, es wird die meisten abschrecken, aber tatsächlich haben wir auch die Stimmen bekommen, gerne mehr davon. Also diese Länge scheint sich mittlerweile eingebürgert zu haben. Aber trotzdem, unser Anspruch ist es, diese 3 Stunden nicht immer zu erreichen. Wir wollen auch mal etwas knackiger bleiben. Und das versuchen wir heute mit unserer zweiten Ausgabe. Und das Kernthema heute, wozu wir direkt kommen, würde ich sagen, beziehungsweise schon mal als ankündigen, ist heute, was macht eigentlich einen guten, in Anführungszeichen, Gamer aus? Wir haben uns ja in dem ersten Cast vorgestellt, was wir so machen, was wir so tun und so weiter. Und wir alle drei haben tatsächlich unabhängig voneinander gesagt, dass wir Kacke im Game sind. Das hat sich auch nicht geändert in den letzten 1,5 Wochen.
Nicht bei euch nicht, bei mir schon. Ich bin jetzt plötzlich richtig gut.
Ja, hast du ein bisschen geübt?
Ja.
Heimlich? Okay. Gut, Markus ist Pro-Gamer, verdient jetzt schon richtig viel Geld damit, mit Poker Online. Also wir haben alle gesagt, wir sind nicht so die super krass guten Gamer irgendwie, also wir spielen halt Spiele auch mal lieber auf dem Easy-Mode durch, wenn es uns irgendwie einfach cool durch eine Story treibt, und haben letztlich den Anspruch, uns irgendwie krass zu verausgaben, nur um uns irgendwie selbst was zu beweisen. Und wir haben uns gedacht, und sind auch darauf angesprochen worden, tatsächlich in Kommentaren, so von wegen, ja, ich habe mir den Podcast jetzt irgendwie 1 Stunde angehört und alles, was ich gelernt habe, ist, dass ihr alle nicht zocken könnt. Das heißt, wir haben super Eindruck hinterlassen. Aber deswegen haben wir uns gedacht, wir könnten doch dieses Thema direkt mal als Anknüpfpunkt nehmen, um daraus einen zweiten Cast zu machen. Und dafür sind wir heute hier. Aber bevor wir da einsteigen ins Thema, einfach mal die Frage in die Runde, Jungs, wie geht's euch denn so?
Oh ja, mir ganz, ganz gut. Ich bin mal endlich mal nicht mehr krank, was bei mir momentan irgendwie was Besonderes geworden ist. Wir sprachen vor dem Podcast schon kurz darüber. Ich habe jetzt eine neue Sucht entwickelt, mich mit Zucker auseinanderzusetzen, und dementsprechend werde ich das auch weiterhin tun. Aber sonst geht es mir ganz gut. Ich habe mich derbe auf
den Podcast. Das heißt übrigens gefreut. Nicht, dass Markus Diabetes hat. Das klang vielleicht gerade.
Ja, genau. Ich setze mich nicht mit meinem Zucker auseinander, sondern ich setze meinen Aluhut auf und setze mich mit Industriezucker gerade auseinander. Also dementsprechend der übliche Shit. Und ansonsten habe ich mich derbe auf den Podcast heute gefreut, weil dieses Thema sehr an mir nagt. Und je mehr man über so ein komisches Thema nachdenkt, desto mehr stellt man eigentlich fest, wie doll man eigentlich mit sowas verknüpft ist. Und dementsprechend ist das also wirklich eine weitere Herzensangelegenheit, über die ich mich bestimmt sehr viel aufregen werde.
Da freuen wir uns sicher alle schon drauf. nur kurz, glaubst du, dass der Industriezucker mit den Chemtrails zusammenhängt?
Ich denke, Chemtrails bestehen aus Industriezucker, der nicht in unseren Lebensmitteln verarbeitet werden konnte. Und deswegen streut die Regierung den über uns, damit wir dann so überzuckert werden.
Ich glaube auch. Also die Regierung macht uns mit Chemtrails eigentlich fett.
Genau.
Der Beweis ist Amerika.
Das Witzige ist immer da, immer wenn so, weißt du, wenn so diese typischen Aluhutträger über solche Themen reden, die reden immer von die wollen uns das und das, die wollen, dass wir fett sind, die wollen, dass wir auf unsere Smartphones gucken.
Die Reptiloiden.
Frage ist immer, wer sind denn die und was haben sie davon? Also ich musste neulich, ich habe neulich wirklich 4 Wochen, und ich bewege mich viel zu viel im Internet, um um mich nicht darüber aufzuregen, wie furchtbar Menschen im Internet sind. Und ich hätte so im Quadrat kotzen können, als diese idiotische Debatte war, weil es gibt ja tatsächlich eine Gruppe von Menschen, die glaubt, dass die Welt flach ist, und die haben jetzt wieder ein Mikrofon gefunden, wodurch sie sich irgendwie quasi...
Und die nennen sich Multimedia.
Ja, genau.
Überraschung. Bald bei uns im Online-Store Aluhüte mit Multimedia-Logo.
Oh, das wäre schon so geiles Merch eigentlich.
Ja, warte, notiere ich mir
direkt. ja, keine Ahnung, ich reg mich halt über Verschwörungstheorien auf, und die beste Frage, Leute zu entwaffnen für sowas, ist immer, wer sind denn die? Wer sind denn die, die dich kontrollieren? Und wenn dann so eine Allmachtsfantasie von Menschen kommt, die dann sagen, ja, die Regierung, die uns alle kontrolliert, oder irgendwelche komischen Geheimverbünde, ja, so, dann weiß
Helmut
man schon,
okay, Helmut Kohl lebt noch und ist ein Schuppenwesen.
Du bist, ja genau, du bist halt einfach nur irgendwie paranoid, und du suchst halt so ein großes Ganzes, was du nicht verstehst, was unsere Welt kontrolliert, und ja, keine Ahnung, ich will jetzt nicht abschweifen, aber sowas regt mich halt immer auf.
Ist eigentlich ganz einfach, wer das ist. Das sind die Rolonia, die reiten auf großen Dinosauriern und kämpfen gegen uns. Irgendwann später mal.
Achso, und die Dinosaurier sind jetzt in Area 51 und warten darauf?
Ja, genau. Ja. Also, ich rede von Dino Riders.
Danke.
Die Rolonia sind ja sowas wie Echsenmenschen, aber auch Hammerhai-Menschen und Ameisenmann-Menschen.
Ich habe eine Frage.
Ameisenmann-Bär.
Sieht ein Hammerhai eigentlich nur sehr gut, was seitlich von ihm ist, oder kann der auch geradeaus gucken, oder muss er...
Das habe ich mich auch schon ganz oft gefragt.
Der sieht halt, wenn Fische von der
Seite kommen. Also ich finde Haie ja mega nice. So. Also ich finde Haie super faszinierende Tiere. Ich liebe Haie.
Ja.
Das habe ich mir auch
schon gefragt. Der Hammerhai ist schon der physically challenged.
Ja, also wenn du stell mir mal vor, du hast so einen Kopf. wie ist denn dein Blick?
Weißt du, wer so einen Kopf hat?
Ich glaube, die riechen gut, ne? Also jetzt ernsthaft.
Haben die eine geile Fragrance am Start? Oder meinst du, die können gut
riechen? Ich meine nicht den Duft. Ich glaube, die orientieren sich doch eher durch die Nase.
Die riechen gut.
Die riechen nach schöner Vanille.
Ja.
So, öfter mal an Haien schnuppern.
Wisst ihr, wer der ultimative Hammerhai ist? Yvonne Katterfeld.
Ja, auf jeden Fall.
Weil der sind die Augen so krass weit auseinander. Das ist halt ein Hammerhai.
Das ist ein super. Ich glaube, ich stelle mal eine Anfrage ans Management. Ich will ein Interview mit Yvonne Katterfeld, um sich zu fragen, wie ein Hammerhai guckt. Bald dann hier bei Multimaniacs im Interview. Okay, das war jetzt wieder eine super Timeline von Industriezucker auf Hammerhaie.
Ja,
das
genau.
Gibt's nur bei uns, liebe Freunde. Hören, auf jeden Fall wissen wir jetzt auch schon, bald gibt's einen Podcast über Verschwörungstheorien mit Magnus über Industriezucker.
Industriezucker, Hammerhaie.
Sascha, wie geht's dir? Ist bei dir alles gut?
Ja, ich habe viel zu tun gehabt und mir geht es gut, ja. Seit dem letzten Podcast freue ich mich des Lebens. Also.
Das ist, ja, also ich sage, das viel. Sascha hat viel zu tun gehabt. Er hat die ganze Zeit zu Hause hat sich gefreut. Immer weiter. Nonstop. Hat schon so ein Joker-Grinsen, das festgewachsen ist.
Ich habe heute viel Zucker zu mir genommen, deswegen.
Industriezucker.
Kann es
Industriezucker.
Sein, dass ich viel Scheiße. Ich glaube echt, diese Energy-Drinks, die ich getrunken habe, sind bis zum Deckel mit Industriezucker voll, und dann hat einer einen Tropfen Wasser drauf gegossen.
Wundervoll.
Wollen wir zum und dann Thema ist es so aufgegangen, kommen, bevor wir, bevor wie diese, wie diese abdriften. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dann wie diese, kennst du diese Aufmachessen, wo du einfach so eine Tablette und packst du so einen Tropfen Wasser drauf und wird einfach so ein Gulasch draus. Das möchte ich. Na gut, so viel zu Industriezucker, Haien und sich freuen im Kinderzimmer. Wir sind auf jeden Fall wieder in unserem Element, wie ich merke. Wollen wir einsteigen in unser Hauptthema heute, ja, damit es auch heute wirklich mal etwas knackiger wird.
Ja, bitte.
Okay, also unsere heutige Frage ist, was macht einen guten Gamer aus? Gamer setzt sich bewusst in Anführungszeichen auch, weil wir wissen ja alle, das Wort Gamer, das mag ja auch nicht jeder so. Ich meine, es ist vielleicht auch eine Grundsatzdiskussion, auch kurz mal bevor wir wirklich starten. Das nennt ihr euch Gamer?
Das ist genau die Frage, die ich von vornherein stellen wollte. Ich will das Sascha anfangen.
Sehr gut. Ja, weil ich keine Ahnung, was ich sagen soll.
Sagen wir mal so, also Gamer an sich ja, aber das ist ja ist einfach so behaftet mit Gamer Girls und die süßen Gamer Boys und so. Und so bin ich natürlich nicht. Ich spiele seit Ewigkeiten. Ich bin so dieser, ich habe gespielt, bevor es cool war, Typ. Deswegen, ich möchte mich eigentlich nicht Gamer oder Zocker nennen. Das ist halt so wie, André kennt das bestimmt auch, so Leute, hey, du hörst ja Rock.
Ja, also, ja.
dass dieses, nein, ich höre keinen Rock, ich höre dieses Genre, dieses Genre. Ja,
darauf kommen wir gleich auch nochmal bestimmt zu sprechen. Das ist genau dieser Pseudo-Elitärismus, der mich so auf den Sack geht. Ich weiß nicht mehr, ob es das Wort gibt, aber dieses Pseudo-Elitäre, ich habe früher gerne Metal gehört und wenn du dann gesagt hast, hörst du auch Metal? Nee, das ist kein Metal, das ist New Speed,
Psychedelic. Genau.
Fick dich. Du hast Metal. Du willst einfach nur eine Schneeflocke sein und deswegen bist du nicht, du bist so viel anders als alle anderen. Ey, ohne Scheiß, das ist so ein eingeschränktes Denken. Aber bist du Gamer, Sascha? Du zockst viel, aber du empfindest dich selber nicht als Gamer.
Nicht unter dieser inzwischen Definition Gamer. Ich ist halt irgendwie nicht nur Teil meines Lebens, ist fast mein komplettes Leben ist Zocken. Also ich habe sonst nichts zu tun, ich habe kaum Freunde.
Oh. Wow, 11 Minuten drin und schon sind wir einfach alle depressiv.
Herzlich willkommen bei Multimaniac Sadcast.
Ja, willkommen bei euren einzigen Freunden.
Ja, Mann, Sascha, ey, ohne Scheiß, damit sprichst du nämlich lustigerweise genau das an, was ich nämlich auch vermute. Ich glaube, es gibt extrem viele Leute, die man gesellschaftlich jetzt Gamer bezeichnen würde, weil sie halt einen großen Zeitraum ihres Lebens mit Gamen verbracht haben oder es auch noch tun, aber die sich selber nicht als Gamer empfinden. Also ich habe vorhin, als ich im Lidl-Parkhaus war, dachte ich sehr intensiv darüber nach, als ich auf dieses dämliche Arschloch wartete, was ungefähr 40 Minuten brauchte, um auf so einen mega easy Parkplatz einzuparken. Und ich wirklich mir vorgestellt habe, wie ich mein Stemmeisen aus dem Kofferraum nehme und ihm die Scheibe einschlage.
Was du noch gemacht hast?
Habe ich auch getan übrigens. Falls gleich klingelt, dann ist es wahrscheinlich die Polizei. Habe ich wirklich so ein bisschen Zeit gehabt, nochmal ganz in Ruhe darüber nachzudenken. Und war dann selber so ein bisschen überrascht, wie viel ich vor allem in der Zeit, als man noch Zeit hatte zu zocken, wie viel ich da gezockt habe. Also ich habe immer viel Basketball gespielt. Das heißt, ich hatte immer so Trainingsrhythmen, an die ich mich halten musste und die halt auch religiös eingehalten wurden. Aber in der Zwischenzeit habe ich immer gespielt. Und ich habe überlegt, was meine intensivsten Gamerzeiten waren. Das waren auf jeden Fall N64 und PlayStation 2 so. Und PlayStation 2 hatte ich alle relevanten Spiele, die rausgekommen sind. Und ich habe auch alle relevanten Spiele durchgespielt. Oder zumindest sehr, sehr lange gespielt. Und der Ablauf, und da musste ich auch an meinen Cousin denken, mit dem ich eigentlich immer die meiste Zeit meines Lebens quasi verbracht habe. Shoutout zu Lukas, falls du das wieder hörst. Wir sind aus der Schule gekommen, damals, haben uns die PlayStation geschnappt und haben gezockt, bis wir zum Training mussten. Und wenn wir dann zurückgekommen sind und es war noch nicht zu spät, hat man wieder gezockt. Das heißt, per Definition war ich immer ein Gamer und habe eigentlich nur aufgehört zu zocken oder habe weniger gezockt, weil es meine Zeit nicht mehr erlaubt hat. Aber trotzdem wehre ich mich extrem gegen dieses Dogma Gamer, weil ich damit nur Negatives empfinde und weil ich mich selber nie zu...
Ja, ist halt behaftet, ne?
Und ich habe mich selber nie zu dieser elitären Gruppe gezählt, und da kommen wir bestimmt gleich noch drauf zu sprechen, die sich halt als diese elitäre Zockergilde empfindet und auch alle anderen nicht akzeptiert, die nicht so sind. Und deswegen würde ich
genau, das ist es darauf halt zu sprechen. Und außerdem ist es immer noch auch dieses Ding von wegen so... du bist ein Gamer. Also ich sag ja auch nicht irgendwie, ich bin Kinogänger oder ich bin Leser oder ich bin, weißt du, also ich finde dieses Wort ist auch ein bisschen überholt einfach. Du hast ein Hobby, das Hobby ist Videospiele spielen, Punkt. Ja. Genauso wie jemand, der ein Hobby hat, ich lese, ich reite Pferde, ich gehe klettern, ich fälle Bäume, scheißegal. Ich finde dieses Wort auch ein bisschen überholt. Trotzdem hat sich's ja so eingebürgert, aber wie du sagst, es hat auch einen krassen, nicht unbedingt negativen, aber es hat einen schubladenbehafteten Einfluss. So.
Es gibt halt irgendwie so zwei Definitionen Gamer. Also die einen, das sind die selber sagen, sie sind Gamer, das sind die Typen, die FIFA und Call of Duty kennen und spielen und sonst nichts. Ja. Und das andere sind die Leute, die als Gamer bezeichnet werden, die halt einfach wahnsinnige Lust daran haben zu zocken, und irgendwo will man die definieren als so ein Stückchen Außenseiter der Gesellschaft. Ja. So, das sind halt die Gamer, weißt du, oder die Nerds oder sonst was.
Und darüber hinaus ist es halt, und da würde ich jetzt, also da wäre ich froh, wenn wir das mal eben einmal so durchsprechen können, und vielleicht können wir uns auch in diesem, wenn wir jetzt mal so wirklich start from scratch, so in so ein Klassensystem der Gamer, das niedrigste, also das ist nicht meine Ansicht, sondern das ist die Ansicht der Menschen, die sich meiner Meinung nach im Internet als Gamer bezeichnen. Und wir können ja nur von den Menschen im Internet reden, weil die Menschen, über die wir ja gerade sprechen, verlassen in der Regel weder Internet noch Haus. So. Und wenn man deren Erklärungen folgt, sind das Niedrigste, was man sein kann, ist ein Handy-Spieler von Facebook-Spielen. So. Darüber kommen dann vielleicht 3DS-Spieler. Und das Höchste, was man sein kann, und die Stufen dazwischen, die könnt ihr gerne mal nennen, ist meiner Ansicht nach, wenn ich diese Leute höre, ist meiner Ansicht nach, ist jemand, der einen Gaming-PC hat.
PC Master Race.
Genau, PC Master Race. Ja, genau. Gaming-PC.
Der Scheiß.
Und dann, ich weiß gar nicht, welche Spiele es dann sind, die es ausmacht. Wahrscheinlich sind das so diese Call of Duty oder halt
League of Legends vielleicht.
Ja, genau, League of Legends. Und dann muss man auch sehr gut sein, so damit man Gamer ist.
So kompetitives Gaming,
ja,
klar. Aber ich finde es halt interessant, weil André gerade PC Master Race sagt, alle Leute, die so wirklich Leidenschaft Videospiele haben oder Computerspiele, die sind absolut gegen dieses Kastendenken von wegen, du hast nur eine Konsole und ich einen PC. Also das merkst du ja überall. Alle Leute regen sich darüber auf, dass die Leute, die sich so verhalten, das gesamte Videospiel-Genre oder Gaming an sich so in den Dreck ziehen, wegen diesen Kriegen dazwischendrin. Das merkst du halt bei den Leuten, denen Spielen alles, Leidenschaft einfach im Herzen liegt.
Ich finde das vor allem gesellschaftlich davon hin gesehen interessant, dass wir uns so bemühen, also unsere Generation bemühen sich so sehr, aus dem Schubladen- und Kastendenken wegzugehen, außer in dieser Enklave Videospiele. Da wird das immer noch so behandelt, als sei das, als gäbe es eine elitäre Form des Ausübens eines Hobbys. Und vor allem, wir sprechen ja nicht mehr davon, wenn man jetzt zum Beispiel wieder den Sport nimmt. Also jemand, der professionell Fußball spielt oder professionell Football spielt oder professionell pokert, der sieht sich natürlich höher als jemand, der nicht professionell spielt. Liegt einfach daran, dass er besser ist. Punkt. Aber wir reden jetzt hier von Leuten, die sich als etwas Besseres im Bereich Gaming empfinden, weil sie zum Beispiel mehr Geld für die Hardware ausgeben, um damit ihrem Anspruch an das Gaming gerecht zu werden. Und das ist extrem interessant, weil man, das ist auf einem Level, wo man sagen würde, Alter, du zockst vielleicht genauso gerne draußen auf dem Bolzplatz wie ich, aber ich habe hier die geilen, übergeilen Fußballschuhe, die viel teurer sind als deine, und bei dir kann man ja nur zuschnüren, aber bei mir kann man noch Härte- und Druckstufe einstellen und darüber hinaus kann ich da noch andere Stollen reinreden. Weißt du was?
Mit denen trete ich
jetzt. Genau, und das macht mich jetzt zu einem nicht besseren Spieler, aber das macht mich zu einem.
Das stellt mich höher als dich, obwohl wir eigentlich
dasselbe tun. Exakt. Und das ist das, was ich nicht nachvollziehen kann, warum in einer Welt, die rein vom Dogma her, sind Gamer ja oft auf die auch, also leider, es ist ja ein falsches Dogma, aber leider sind es oftmals die, denen ja auch, wie gesagt, dieses Nerd-Ding und wie diese, weißt du, die haben keine Freunde und dieses ganze Blabla, was ja oftmals nicht stimmt, aber das wird denen untersagt.
Außer
bei Sascha. Sascha hat keine Freunde, nur mal einmal alle sad sein. Der Sadcast. Das ist witzig, dass gerade die Leute, die dann auch noch gesellschaftlich als so ausgestoßen angesehen werden, was sich auch ändern wird, das ist dann wiederum extrem interessant, dass gerade die gesellschaftlich darunter leiden, dass sie als ausgestoßen betrachtet werden, sich untereinander noch so separieren und untereinander sich gegenseitig noch so runtermachen, anstatt als sich irgendwie eine Einheit zu sehen und sich irgendwie darin so ein bisschen sich darin so eine Gruppe zu bilden.
Ja, es ist auch so, ich finde immer, in den letzten Jahren hat sich natürlich, das müssen wir nicht hinterfragen, das ist so, es hat sich ja schon, das Thema Videospiele hat sich schon sehr weit in die Gesellschaft mittlerweile reingerückt, das steht außer Frage. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass sich irgendwie die Branche oder das Thema oder das ist so ein kleines Tauziehen. Man denkt immer gerade so, okay, jetzt ist man den Punkt, jetzt ist es geschafft, jetzt ist es überwunden, dieses Nischending Videospiele. Und dann geht's wieder zurück. Und dann kommt wieder irgendwas, was es wieder gefühlt zurückwirft. Also ich habe Gefühl, dass die Spieler wollen nicht, dass das Thema, die wollen selber verhindern, dass es dazu kommt. Ich weiß nicht, ob es euch da auch so geht.
Du meinst, sie wollen verhindern, dass das Thema massentauglicher wird?
Das ist massentauglich.
Und das würde mich auch mal interessieren, Sascha, ja. Du als Loner und als Sadcast-Man.
Loner with a Boner.
Ja. Nein, sag mal, wie siehst du das auch so?
Ja, absolut. Also die Leute verhalten sich dann so. So, ich bin ein Gamer, so diese, ich möchte Ausgestoßener sein. Weißt du, diese, aber was André auch gerade sagte zu, dann denkt man, es ist irgendwann in der Gesellschaft angekommen und jetzt ist es geschafft. Ein bisschen abseits davon, was mich gerade dran erinnert, dass mich letztes Jahr, ich glaube, es hat mich letztes Jahr so abgefuckt, Hatred. Dieses Spiel.
Mhm. Dieses von den polnischen Entwicklerstudio, wo man.
Kennst genau.
du das, Markus?
Halt mich mal.
Da spielt man quasi einen Typ, der halt sein Leben aufgibt und Massenmörder wird und dann der Spielinhalt ist halt, du rennst auf die Straße und musst einfach.
Holy crap.
Ja. Weißt du, die ganze Spieleindustrie versucht in jede Art Ballerspiel und Gewaltspiel so viel Inhalt zu bringen, dass es nicht mehr als reines Töten und Spaß am Töten gilt. Und dann kommt so ein Studio daher und kotzt einfach sowas okay. in die Gaming.
Genau, und wirft diesen Status einfach mal um 4 Jahre zurück.
Und jetzt möchte ich mal eben einen interessanten Nebeneffekt ziehen, den ihr auch alle kennt. Wisst ihr, welche Industrie exakt das Gleiche tut? Rap. Die Rap-Industrie, vor allem in den USA, ich meine, wir haben in den USA diese riesen Debatte, die auch völlig zu Recht geführt wird, mit systematischem Rassismus, Gewalt gegen Schwarze, Ghettoisierung, diese ganzen Geschichten, die werden jetzt auch gerade mit Bernie Sanders und der aufkommenden Wahl und so weiter, sind die alle im Vordergrund. Extrem viele Musiker bemühen sich darum, dieses Dogma vom Gangster-Rap so ein bisschen fernzuhalten und zu sagen, es geht uns hier um Musik, es ist Kunst. Alle akzeptieren das. Und trotzdem ist es so, dass es gewisse Artists gibt, die extrem erfolgreich sind, die ich, muss ich zu meiner Schande gestehen, auch extrem gerne höre, aber ich bin noch nicht so sehr in der Problematik. Ich bin hier eher jemand, der die Kunst dahinter mag. Es gibt trotzdem immer wieder Musiker, die halt darauf scheißen und die bringen dann wieder ein Album raus, wo sie wieder erzählen, wie geil es ist, ein Gangster zu sein und wie geil es ist, auf die scheiß Leute zu schießen und wie geil es ist, am Block zu stehen und Drogen zu verkaufen und nicht, und die sagen ja auch, nicht weil ich das muss, sondern weil ich das will, weil ich will den Lifestyle und ich finde das alles geil. Und genau das Gleiche machen diese Entwicklerstudios und diese Gamer, die gesamte Debatte verfolgen und sagen, ja, Computerspiele, man sieht zum Beispiel jetzt ganz klar, Ballerspiele sorgen nicht dafür, dass du losgehst und jemanden erschießt und so weiter und so fort. Und die verfolgen diese Debatte, warten ein paar Jahre und hauen dann plötzlich ein Game auf den Markt, was die gesamte Kommunikationsarbeit der Gaming-Branche, um massentauglich zu werden, torpediert.
Genau. Ja. Natürlich muss man natürlich auch sagen, dass im Endeffekt die Branche natürlich bei dem Beispiel jetzt auch gerade ein bisschen selber schuld war, weil das Thema wurde natürlich dann wieder im Internet so hoch gepusht, dass es jeder mitbekommen hat. Ich meine, das Einfachste wäre es natürlich zu sagen, wir boykottieren alle das Spiel und berichten nicht drüber, macht aber natürlich trotzdem keiner. Ja. Weil es so ein Aufreger ist, der natürlich viele Klicks bringt. Das heißt, du ziehst dir das Thema natürlich auch wieder künstlich hoch. Es war ein scheiß Spiel, ich hab's gespielt so, einfach aus Interesse, weil ich wissen wollte, was es ist. Es ist einfach schlecht, es ist ein schlechtes Videospiel, Punkt so. Ich scheiß mal von der Thematik abgesehen, die Kacke ist, aber es ist einfach ein schlechtes Spiel. Und es ist halt auch keine Erwähnung quasi wert irgendwie. Und trotzdem wurde das Thema halt über Monate quasi aufgebauscht. War die beste PR für das Game. Ich will nicht wissen, wie viele Leute es sich gekauft oder zumindest illegal runtergeladen haben. Und somit zerschießt du dir ziehst das Thema natürlich künstlich wieder so hoch, dass es auch da ankommt dass es auch bei den Leuten ankommt, die nicht in der Materie so tief drinstecken. Das heißt, die nicht täglich vielleicht Gaming-News lesen, aber das Thema war dann so hochgebauscht, dass es auch wieder über den Tellerrand drüber ist und es hat auch die breite Masse mitbekommen und somit war wieder ein Riesenaufreger
da. Du hast gerade einen interessanten Punkt genannt, an den ich gerne mal eben kurz anknüpfen wollte. Du sagtest gerade Leute, die sich das illegal runtergeladen haben. So, also bei mir war immer die Devise so, vor allem jetzt, wo ich älter bin, so, wenn ich irgendwas haben will, dann kaufe ich es mir. Also ich kaufe Games, ich kaufe Musik, ich bezahle zumindest dafür, dass ich sie hören darf, im Sinne Spotify oder was auch immer. Und jetzt auch als Frage an euch und auch mich interessiert eure Meinung dazu. Interessant ist ja, gerade bei der PC Master Race so, die glaube ich gar nicht existiert. So, ne, aber sehr, sehr...
Nee, das ist dieselbe, die sagt, im Metal darf man nur ein Genre hören, weil der Rest ist schlecht.
Ganz genau. Bei denen ist jetzt aber die Sache, die ich immer wieder so im Internet merke, ist, das sind die gleichen Leute, die sagen, Alter, zieht euch rein, was ich mir für einen geilen Gaming-PC gebaut habe, guckt euch an, was ich für geile Parts dafür gekauft habe, meine Specs sind durch die Decke und so weiter. Aber das sind die gleichen Leute, die dann illegal Games downloaden und sich dann über die Qualität des Spiels beschweren. Das ist so, als würde man in den Supermarkt gehen, eine Flasche Cola klauen die mit der Flasche Cola rausreden, zwei Schlucke nehmen und dann sagen, Alter, war die Scheiße. Was geht denn bei dir?
Ja, es ist, ich kenne auch so Leute, wenn du mit denen über DVDs oder Blu-Rays sammeln redest und erzählst dann so, ja, ich habe 600 und der andere, ich habe 4000 und dann frage ich so, wie passen die denn in deine Bude? Und zeigen dann auf eine Festplatte und ich denke mir, ja, geil, wow.
Ich sammle übrigens Filme, ich bin ein krasser Filmfan, so. Ich sammle alles, was es an Filmen gibt. Wo denn?
Ja.
Nee, absolut. Es ist natürlich ist es so. Wenn sich dann irgendwie ein 18-Jähriger jetzt mal irgendwie von seinem ersten, weiß ich, Ausbildungsgehalt oder hast, weiß ich nicht, irgendwie einen fetten PC kauft, dann ist er erstmal pleite für die nächsten 4 Jahre, dann muss ich die Spiele erstmal runterladen, da kann ich Geld nicht kaufen. Ich meine, gut, in Zeiten von Steam und so weiter ist es natürlich einfach, auch auf Angebote zu warten. Ich glaube tatsächlich, heute der Trend, sich Sachen runterzuladen illegal, geht zurück. So? Ich glaube, bei Spielen mittlerweile im Großteil schon, weil es auch, glaube ich, schwieriger geworden ist. Ich muss auch ehrlich gesagt, ich bin ein bisschen raus. Ich kann nur sagen, was ich so vermute, weil ich es am Rande mitbekomme. Ich bin bei dem Thema echt nicht mehr wirklich aktuell. Wäre vielleicht auch mal ein Thema, was ich nochmal reinlesen müsste. Ich glaub, Filme haben deutlich noch mehr Probleme und Serien und so weiter und so fort, was es angeht mit den illegalen Downloadzahlen. Bei Spielen machen's die ganzen Mechaniken, die es gibt, wie Steam, Uplay, Origin, weiß ich nicht alles, machen's doch sehr einfach, wenn wir jetzt mal hier beim PC bleiben, machen's doch relativ einfach, Spiele einfach zu erwerben. Und das teilweise sehr günstig. Mal abgesehen halt auch jetzt von solchen Keyseller-Seiten irgendwie, die Keys dann irgendwie nochmal für 20 Euro weniger rausholen, weil sie es auf irgendwelchen russischen Portalen sich gesnitcht haben, irgendwie, keine Ahnung. Aber davon mal ab, habe ich das Gefühl, die Leute haben auch nicht mehr so Bock, sich die Mühe zu machen, was runterzuladen, es irgendwie dann cracken zu müssen, sich, weiß ich nicht, dann ist da wahrscheinlich wieder irgendeine andere dabei, wo drin steht, du musst dein Internet kappen, während du es spielst, und bla und dies und das und jenes. Ich glaube, der Trend geht schon eher dahin, die Sachen einfach in seiner Steam-Bibliothek zu haben. Fertig. Und wenn sie dafür auch mal einen Mord länger warten müssen, weil es dann
günstiger wird. Ich würde gerne mal, falls wir wieder Zuhörer haben, erstmal vielen Dank nochmal und Gruß an euch. Falls wir wieder Zuhörer haben sollten, würde ich mich mal interessieren, dass mal jemand, gerne auch anonym oder wie auch immer, in die Kommentare auf unserer Website oder in die Kommentare in der Facebook-Seite mir mal die folgende Frage beantwortet. Welchen Sinn macht es, dass man eine große Diskussion darüber führt, wie die optische Qualität und die spielerische Qualität eines Spiels ist, diese bemängelt, aber kein Geld dafür ausgibt und sich dann darüber bemängelt, dass die Qualität vielleicht sogar schlechter oder besser wird. Wie rechtfertigt ihr das für euch, dass ihr für die Produkte, die ihr so sehr liebt, nämlich Games, euch weigert, Geld auszugeben? Wie rechtfertigt ihr das? Ich verstehe es nicht, und das ist mir, diese Frage habe ich auch mir selber schon gestellt, bevor ich in der Gaming-Industrie war. Wie vereint man das mit sich selber? Weil das die Film- und die Gaming-Industrie, also ich will nie sagen, darunter leidet oder sowas, aber dass die unter diesen Downloads, unter diesen illegalen Downloads, dass die deswegen Anpassungen vornehmen, das sehen wir sehr in der Filmindustrie. Die Filmindustrie, ich kann die Zahl jetzt nicht mehr genau sagen, produziert 70% weniger Filme, als sie es noch vor 20 Jahren getan haben, weil die Chance, dass ein Film ein Flop wird, ein zu großes finanzielles Risiko für die Studios bedeutet. Das heißt, sie nehmen lieber Titel, die einen garantierten Erfolg bedeuten, um zumindest ein sicheres Einkommen zu haben, aber sie gehen keine Risiken mehr ein. Das heißt, so ein Goodfellas oder sowas ähnliches, oder so Filme dieser Art, die eher ruhig sind, wird es weniger geben, es sei denn, sie haben die Chance auf einen Oscar oder auf einen Riesenerfolg. Aber es geht keine mehr große Risiken ein. Und das wird in der Gaming-Industrie genauso passieren. Und ist Oder es passiert eigentlich schon. Es passiert schon. Also, und man kann sich da nicht über mangelnde Vielfalt oder ähnliches beklagen. Oder auch schlechtere Qualität bei der Optik oder wie auch immer. Wenn man dann nicht mal Geld für das verdammte Produkt ausgibt. Du hast überhaupt keinen Anspruch, dich darüber zu beschweren, wie die Qualität von etwas ist, wenn du dafür nichts ausgibst. Wenn du zu einer Nutte gehst und dann die Zeche prellst, kannst du dich nicht danach darüber beschweren. Und das macht mich ernsthaft wütend. Das ist so ein Scheißverhalten. Das ist,
merkt man,
ich finde das einfach asozial. Du kannst nicht jemanden beklauen und dich dann über die Qualität der Ware beschweren.
Ich bin da komplett bei dir, absolut.
Ja, du kannst ja auch, wenn du jetzt ein Spiel runtergeladen hast, ist ja vollkommen in Ordnung, dass man das mal macht, weil man vielleicht nicht unheimlich viel Geld ausgeben will und dann enttäuscht ist. Kann ich irgendwo nachvollziehen. Aber wenn es dir dann gefällt, dann kauf's doch. Weißt du, da musst du nicht sagen, ja, es ist so ein geiles Spiel, ich spiele es ständig und du bist selbst dann nicht bereit, ja. Kohle dafür
abzugeben. Und diese ganzen idiotischen Äußerungen, die machen mich so wütend. Jetzt kann man wieder die Parallele zu einer anderen Industrie, nämlich in der Musikindustrie. Da kann man diese Parallele jetzt auch mal ziehen. Und wie gesagt, falls wir Zuhörer haben, korrigiert mich bitte, falls diese Zahlen falsch sind. Ein Goldstatus mit verkauften Alben war in den 90ern, bedeutete, soweit ich weiß, 500.000 verkaufte CDs. 500.000 verkaufte CDs. Soweit ich weiß, sind das jetzt noch 100.000. Dann kriegst du Gold. Und dann erzähl mir noch mal einmal, dass deine Downloads nicht dazu führen, dass sich die Industrie verändert. Natürlich tut sie das. Und ich finde es einfach scheiße, dass wenn man über die Qualität eines Produkts reden möchte, können wir gerne tun. Kauf es vorher.
Ich muss da immer an dieses geile Beispiel denken, da gibt es mehrere, aber eins ist mir im Hinterkopf geblieben, wo in dem offiziellen 2K Take-Two Forum, also quasi dem Rockstar-Vertrieb, GTA und so, ich weiß, war es ein GTA-Titel, war es ein anderer, ich war irgendein Titel auf jeden Fall von Take-Two, im offiziellen Forum hat sich quasi einer in dem Servicebereich beschwert, irgendwie, dass das irgendwas im Spiel nicht funktioniert und hat halt seine Probleme quasi beschrieben. Und das Ding war halt, ein Kopierschutz quasi von Take-Two, der was im Spiel verändert hat, quasi, das hat gemerkt, wenn es eine Raubkopie ist, und hat was im Spiel verändert, sodass du irgendwo nicht weiterkamst. Und der Typ hat im offiziellen Forum geschrieben so, ey, hier und da geht's nicht weiter, das ist totaler Scheiße von euch, bla 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 bla. Und alle so, ja, du bist auch ein krasser Trottel und gehst quasi mit einer Raubkopieranfrage ins offizielle Take-Two-Forum. Und Take-Two hat seine IP rausgefiltert.
Ja,
und
aber genau richtig.
Ja, weil dann Spaß die ist.
Das ist
so.
Genau der Punkt. Es ist egal, was du für eine Industrie empfindest. Und das ist halt, das ist genau das. Und oh, ja, Alter, das macht mich so sauer. Das war damals auch immer so. Ein Kumpel von mir wurde angezeigt, weil er Musik runtergeladen hat. Und da hat er gesagt, die scheiß Industrie und die sind doch alle so reich und so weiter und so fort. Alter, du klaust von denen. Natürlich zeigen die dich an. Und wenn du kannst nicht auf der einen Seite sagen, oh, Digga, ich habe 10.000 Alben auf dem PC, bla, bla, bla. Und dann kriegst du eine Rechnung von einem Anwalt, wo steht, dass das 1.500 € Strafe sind. Und du sagst, oh, das ist voll ungerechtfertigt, das ist voll viel Geld. Alter, das ist überhaupt nicht viel Geld. Du klaust die ganze Zeit wie so ein Arschloch. Dann steh doch zumindest dazu, wenn du erwischt wirst. Ich habe wirklich nichts dagegen, wenn irgendjemand sowas macht. Das ist dein Ding. Zieh's durch. Aber beschwer dich bitte nicht, wenn du erwischt wirst. So, wenn du Weed verkaufst oder was auch immer, der normale Grasdealer ist sich darüber im Klaren, was die Folgen sind, wenn er erwischt wird. Der ist klüger als jemand, der Videospiele oder Alben oder was auch immer dieses Hochladen quasi in Börsen ziehen.
Feeden ist, wenn du deine Mutter wieder
mit dem Frühstück ich bin halt echt nicht drin so in diesem Thema, aber wenn du das machst, musst du dir darüber im Klaren sein, dass es Konsequenzen gibt. Das ist einfach Kausalität. Ich begehe eine Straftat, ob ich akzeptiere, dass es eine Straftat ist oder nichts, ändert nichts an dem Sachverhalt. Und das schlägt in die gleiche Ebene rein, wie das sich über die Qualität von etwas beklagen, für das man kein Geld ausgegeben hat. Wenn du dich in die Situation begibst, dass du illegal Sachen hoch- oder runterlädst, weißt du davon, dass es ein Verbrechen ist. Beschwer dich nicht darüber, wenn du dafür belangt wirst. Beschwer dich einfach nicht. Sei nicht so eine Bitch und fang dann im Internet rumzuheulen, wie blöd die alle sind und was wir für eine Gesellschaft haben, ba, ba, ba. Bullshit. Lad's halt nicht runter oder beschwer dich nicht über die Konsequenzen.
Punkt.
Es gibt halt heute auch einfach viel zu viele geile Angebote. Ob Musik.
Musik.
Musik. Musik. Es ist schön, wenn die Musik spult.
Genau, da muss ich gerade dann.
Du bist gerade instant um 20
Jahre gealtert. Die Musik spult. Ob Musik oder Filme oder halt auch Spiele. Steam oder Origin, du kriegst immer günstige Angebote. Du hast Netflix, Prime, die ganzen Filmangebote oder Spotify und wie sie alle heißen für Musik. Es ist heute auch einfach für wenig Geld viel zu haben.
Ja, genau, das ist, was ich ja sage. Und auf Konsole kommt es ja auch jetzt dann mit dem PlayStation Live, glaube ich, wie es heißt, oder? Wo du auch dann halt deine Spiele streamen sollst und so weiter. Das wird alles kommen und das wird dir alles so einfach gemacht heutzutage. Ja. Es ist gar nicht mehr nötig, das ist zu vervielfältigen. Gerade auf Konsole.
Wenn ich dann halt einmal im Monat 60 € ausgebe oder vielleicht auch alle drei, wenn ich die Kohle nicht habe, wenn ich irgendwie noch Schüler bin und nicht so viel verdiene, dann kaufe ich mir ein Spiel, es gefällt mir, ich spiele es lange. Und dann kann ich diese ganzen günstigeren Angebote nutzen und nebenbei irgendwas Kleines daddeln.
Kein Ding. Gerade auch auf Konsole sind die, das sagen auch die, diese, da gab es ja neulich irgendwie so eine, ja, eine von diesen Crews, die eben die Sache, die Spiele ins Internet stellen, hat quasi öffentlich gesagt, sie machen ab jetzt, sie machen Pause erstmal, weil ihnen das zu schwer wird, die Spiele zu cracken. Weil die Kopierschütze so krass geworden sind, dass sie es einfach auch nicht mehr on time hinbekommen. Und die haben einfach keinen Bock mehr, dagegen anzukämpfen mittlerweile zum Beispiel. Also das gibt's auch. Aber wir schweifen gerade sehr krass ab in diese Richtung illegale Downloads und so weiter. Das ist auf jeden Fall ein Thema, das man mal ansprechen kann. Aber ich würde sagen, wir kriegen mal wieder die Kurve rum. Wir waren jetzt bei PC-Gaming und so weiter. Und ja, ob das quasi, ob das gerechtfertigt ist, dass sie sich quasi so als selbst gerne als die Master Race bezeichnen und so weiter und so fort. Was ich natürlich, also was wir, denke ich, alle für Quatsch halten, weil es ist egal, auf was du spielst, im Endeffekt, du bist ein Videospieler, so. Ist mal egal, ob das jetzt PC oder Konsole ist. Dann, aber Magnus hat was Interessantes am Anfang gesagt gehabt, und zwar ja, so die Casual Gamer, also die klassischen, ich hänge an meinem iPhone und spiele Candy Crush Saga. Ja. Wie seht ihr das? Sind das, wenn Leute, sage ich mal, wirklich nur das spielen, wenn die in der Bahn morgens auf dem Arbeitsweg sich irgendein Handy-Game reinfahren, irgendwie von King oder hast du nicht gesehen, sind das trotzdem Videospieler? Oder Spieler, Gamer?
Ich denke, das kommt auch mit aufs Spiel an. Es gibt ja inzwischen richtig gute Mobile Games, die wirklich was bieten. Also, das ist jetzt ja nicht mehr so wie Snake oder sowas, wo du dich im Kreis drehst, irgendeinen Scheiß, oder halt diese Clicky Bunty Candy Crush Geschichte, sondern es gibt ja schon richtig tiefgehende Spiele, die auch Langzeit motivierend sind. Also, zumindest würde ich sie nicht ganz ausschließen aus dem Bereich.
Sehe ich eigentlich auch
ich,
so?
Ich sehe sie ganz klar als Gamer. Ganz klar. Ich ziehe meine Grenze anders. Ich ziehe meine Grenze da. Erspielst du dir deinen Fortschritt oder bezahlst du für deinen Fortschritt? Es gibt ja viele dieser Spiele, da gibt es auch so eine geile South Park-Folge drüber. Es gibt ja viele Spiele, wo du quasi den Fortschritt nicht nur beschleunigen kannst, sondern wo du quasi tatsächlich einen Fortschritt nur erreichst, wenn du dir, keine Ahnung, irgendeine Währung in dem Spiel kaufst, um jetzt mehr Häuser bauen zu können, um deinen Panzer besser zu machen oder was auch immer. Wenn du nur das machst, also wenn quasi deine Kreditkarte dein Antrieb fürs Spiel ist, da ziehe ich die Grenze. Aber wenn du dort sitzt und du brichst jeden Tag deinen whatever fucking Crush-Rekord, dann bist du ein Gamer. Volle Kanne. Du zockst gerne dieses Spiel. Und zwar so sehr, dass du deine gesamte, wie heißt es hier, deinen Arbeitsweg, die Bahnfahrt, damit verbringst. Das macht für mich ein Gamer aus, volle Kanne.
Ja, sehe auch halt, also ich meine, es ist nicht umsonst hier auch, wie heißt es denn, Clash of Clans und so, ein erfolgreiches Mobile Game irgendwie. Das zocken so viele Leute, das ist halt auch, im Grunde ist es ja auch Aufbaustrategie so ein bisschen und nur halt versimpelt natürlich. Aber ja, absolut.
Und vor allem gerade, wir haben den Aspekt selber alle angesprochen, sondern wir würden alle gerne mehr spielen, als wir es tun. Aber wir haben die Zeit nicht. Die Gaming-Industrie verändert sich und bietet halt Leuten durch die mobilen Geräte, durch alle Mobile-Devices, ob es jetzt ein Tablet ist oder ein Handy oder was auch immer, gibt es die Möglichkeit, sein Hobby weiterzumachen, sei es Serien gucken auf der morgendlichen Fahrt oder spielen, auf seinem mobilen Gerät. So, das heißt, die Industrie verändert sich und dann muss sich auch unser Gefühl dafür quasi verändern, was jetzt ein Gamer ausmacht.
Absolut. Das Ding ist ja auch, das ist hier das Witzige, die sich selbst als, sage ich mal, True Gamer bezeichnende Leute, die halt eben auf Konsole und PC daddeln, schießen ja oft gern gegen die Casual Gamer die eben nur in der Bahn irgendwie ihr Handyspiel zocken und sagen, ja, ihr seid doch keine Gamer, ihr spielt nur eure clicky bunte Handygames. Andersrum wird das niemals passieren. Weiß ich nicht, die 34-jährige Heike, die morgens auf dem Weg irgendwie ins Büro Candy Crush spielt, wird niemals sagen, irgendwie, wow, du spielst nur Far Cry, du bist echt ein Loser. Also, verstehst du, was ich meine? Das ist ja eine eigene Zielgruppe, die ich zwar trotzdem in diesem Kreis der Videospiel, gerne Videospiel, Spiele spielende Menschen zähle, aber, die eine Seite grenzt die andere aus, die andere kriegt von anderen vielleicht aber gar nichts mit oder wird sie niemals irgendwie ankreiden, was sie tun irgendwie. Das finde ich auch immer sehr, sehr interessant eigentlich, obwohl sie eigentlich alle zur selben,
ja,
sie haben dieselbe
Hobby. Das ist der Punkt.
Nur auf einer anderen Basis. Und ja, das ist.
Aber
das ist
Sascha zum Beispiel, spannend, was glaubst du, ist die Motivation dieser Gamer-Elite der selbsternannten andere Leute, die ihr Hobby teilen, runterzumachen. Was glaubst du, was ist die Motivation dahinter?
Ja, ich würde beim Großteil einfach darauf tippen, ich werde ausgegrenzt, also versuche ich jetzt nach unten zu treten, um mich nicht ganz unten zu fühlen. Ganz einfaches Ding. Ich habe so keine Freunde, also werde ich mich irgendwo hochheben und dabei auf anderen rumhacken, damit ich mir selber beweise, ich bin besser.
Ja, und das vor allem in dem Feld, was mir liegt. So, mir liegt halt eine Sache gut, das sind Videospiele. Da kenne ich mich aus, also kann ich gegen die, Leute schießen, die es auch tun, aber sich nicht so gut auskennen. Also besiege ich sie quasi mit meiner Knowledge auf ihrem Level so ein bisschen. Aber es ist halt, ja, im Endeffekt ist es halt, ja, du schießt gegen deine eigenen Reihen, so.
Genau, das ist, es ist für mich auch so ein kleines Zeichen von Schwäche einfach. Und ich habe bis jetzt noch niemanden gefunden, der so ist, der mir das mal erklären konnte. Ich habe das mal mit diesen klassischen Metal-Fans versucht. Und man bekommt eigentlich immer nur Schulterzucken und Gegenwehr. Also ich gehöre ja selber zu der Riege der Menschen, die eigentlich wirklich jede Musik hören, die ihnen gefällt. Ist mir scheißegal, ob jemand anders sagt, oh mein Gott, das ist wack, wenn ich Bock auf Taylor Swift Album habe, weil es geil ist, höre ich das halt, scheiß auf dich. So. Und was?
Ja, kann man ja auch gucken.
Swift kann man aber, auch gucken, das ist ja kein Ding. So, und gerade weil ich war früher in so einem Freundeskreis, die mit einem Haufen Mettler auch befreundet waren, und da waren einige bei, die sogar von meinen Kumpels dann irgendwie immer so ein bisschen so Fragen angeguckt wurden, weil ich habe noch nie einen Rap-Fan gesehen, der ein Anti-Metal-Alliance-T-Shirt trägt. Aber alter Schwede, habe ich schon viele Metal-Fans gesehen, die Anti-Hip-Hop-Alliance-T-Shirts tragen. Und meine Kumpels waren eigentlich immer sehr offen zu allen Musikrichtungen, auch die harten Metalheads, und haben halt immer gesagt, so, hör doch die Musik, worauf du Bock hast. Aber wenn man dann mal das Gespräch mit diesen Anti-Hip-Hop-Alliance-Menschen sucht, du kriegst eigentlich nie einen vernünftigen Satz aus denen raus. Wenn du fragst, aber warum erhebst du dich denn so mit deiner Musik? Ja, weil das die einzig wahre Musik ist. Ja, okay, aber was macht es denn? Ja, es ist halt, die können halt richtig Musik machen. Ja, Alter, aber jede kleine Popband, die seit 20 Jahren ihre Instrumente spielen, die können das auch. Die können auch, die machen auch richtige Musik, aber was erhebt dich denn über die? Du erkennst einfach nicht die Kunst in Metal. Ah, okay. Und dann ist es so, als würde man plötzlich mit jemandem in einer Sekte sprechen, weil du kriegst gar keine richtigen Informationen, du kriegst immer die gleichen Floskeln aus den Leuten raus. Aber was sie dazu bringt, ist es, das ist eigentlich immer eher eine sehr subjektive Empfindung, und also ich fühle mich besser als du oder ich empfinde mich besser als du. Und das ist genau das gleiche bei den PC Master Race Leuten, wenn ich denen erzähle, ich arbeite in der Videospielindustrie, aber ich habe eine PlayStation 4 und ich bin gerade auf der Suche nach einem N64, so. Das sind die Sachen, die ich zock. Und okay, also ein richtiger Gamer bist du dann ja eigentlich nicht. Okay. Was macht mich denn zu einem richtigen Gamer? Ja, du hast ja nicht mal einen PC. Aha, okay, gut. Und dann hört bei mir schon das Interesse auf, mich mit den Leuten zu unterhalten, weil du weißt, es kommt keine Substanz.
Ja. So. Ja. Definitiv. Also, so genauso ist es. Also, man erhebt, wie das schon gesagt, man tritt nach unten. Man erhebt sich drüber und sagt so, okay, PC gilt auch in der Öffentlichkeit irgendwie, alle sagen, ist besser wegen mehr technischer Möglichkeiten als Konsole. Ich sitze am PC, also trete ich auf die Konsolen. Ich sitze an der Konsole, also trete ich auf die Mobile-Geräte. Ja. Also genauso ist es halt.
Und das ist auch so witzig, ja. Wir sprachen ja vorhin kurz über iPhones. So. Ich traue mich im Internet, sage ich gar nicht, ich sage auf meinem Handy oder was auch immer. Ich sage nicht, dass ich ein iPhone habe. Weil, oh mein Gott, dann bricht aber der Hass der Menschen auf mich hinein. Warum hast du kein Samsung? Und da kann man bla drauf installieren und ich habe die Möglichkeit, technisch alles anzupassen. Bullshit. Als ob du das machen würdest. So, die Leute, die sich am meisten darüber aufgeilen, was sie für ein Telefon haben, sind die Leute, bei denen das Telefon am seltensten klingelt. So, und das ist halt, ja man, ich verstehe dieses pseudo-elitäre Verhalten einfach nicht, und warum man dann auf andere Leute runtertritt, die, man kann das natürlich nicht messen, es sei denn, man schließt irgendwelche Geräte ans Gehirn an, aber die haben genauso viel Freude am Spielen wie du. Du bist nichts Besseres, weil du mehr für deine Konsole ausgegeben hast, denn dein PC ist nichts anderes als deine Konsole.
Ja. Schön, es ist immer dieses Zugehörig fühlen. Ich muss mich irgendwo zugehörig fühlen, ansonsten fühle ich mich verloren. Das hast du überall. Ob es Musik ist, ob es Spiele sind, ob es Filmgenres sind oder Meinungen über Filme oder sonst was. Man muss immer irgendwie sich auf eine Seite schlagen, damit, ja. Also nicht man, nicht jeder, aber die Leute schlagen sich immer auf eine Seite, damit sie irgendwie
damit sie auch selbst haben, bestätigt sind in dem, was sie ja, am genau. liebsten
abfeiern. Lustig ist auch, so. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so beobachtet habt, wie sehr sich Konsolenspieler in die Enge getrieben fühlen. Und man sah das sehr schön, der Katalysator war dafür GTA 5. Als GTA 5 konsolenexklusiv war, Alter, wie der Hate gegen PC-Gamer da war im Internet. Haha, ihr habt immer noch nicht GTA 5. Na, macht GTA 5 Spaß? Ach, ihr habt das ja noch gar nicht.
Und ja, ich kannst dachte, du nicht spielen.
Was, was macht ihr denn da? So, es ist doch klar, das Spiel wird irgendwann auf PC rauskommen und die werden dann hier wieder anfangen, sich auf ihre 60 FPS einen runterzuholen oder was auch immer. Ihr seid in diesem Moment, bist du als Konsolenspieler nicht besser, wenn du dafür deine exklusiven Konsolentitel dagegen hältst. Die ganze Diskussion ist so.
Genau, und ja, wenn du dann hochtrittst eben so quasi. Das ist dasselbe, was sonst auch passiert.
Ja.
Ja. Ja, deswegen, also man sieht halt die Beispiele immer wieder, dass es immer wieder rausgekramt wird. Gut, also ich denke, wir sind uns alle einig, wenn wir sagen, es ist scheißegal, auf welcher Plattform du spielst, wenn du gerne spielst, dann spiel. Ich glaube, da gehen wir alle d'accord. Gehen wir mal vielleicht einen Schritt weiter und sprechen jetzt doch mal direkt darüber, da wir ja quasi auch in der ersten Folge gesagt haben, so wir spielen halt nicht, ne, wir spielen gerne, wir spielen nicht gut, also wir stellen uns jetzt nicht den größten Herausforderungen, um es selbst zu beweisen, wir sind jetzt die geilsten Videospieler der Welt und stellen irgendwelche Rekorde auf. Gehen wir mal drauf quasi, was macht denn ein Gamer in dem Sinne gut, was er tut? Wenn man mal einfach zurückdenkt an früher, den Gedanken habe ich nämlich die Tage wieder gehabt. Und zwar, Videospiele haben sich ja von 20 Jahren, so Super Nintendo-Ära bis heute ja auch sehr gewandelt, was Aufbau und so weiter angeht. Wenn du mal zurückdenkst an früher, an die Mega Man-Teile oder sowas, die waren halt unfassbar schwer. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Teilweise sind die Spiele schwerer, als du sie in Erinnerung hast. Und das liegt an einem ganz einfachen Grund, dass man früher, als man sie quasi als Kind gespielt hat, im jungen Alter, hast du ich zumindest, hatte viel mehr Geduld. Du hast die Spiele anders angefasst. Du wusstest quasi irgendwie, worauf du dich einlässt. Die Spiele waren fordernd, aber du hast eben auch natürlich mehr Zeit als heute. Und du hast dich halt Nachmittag dahinter geklemmt und hast irgendwie ein Mega Man Level auch zum 50. Mal gespielt, weil du immer den scheiß Endboss verreckst. Und dann fängst du von vorne an. Aber du hast es trotzdem gemacht, weil es halt, weißt du, du hast halt eben wahrscheinlich immer nur so ein Spiel mal im Quartal irgendwie gehabt, weil die auch scheiße teuer waren, so.
Ja.
Und, du hast es halt gezockt bis zur Erschöpfung, so, bis du alles hattest, bis du das komplett durchgespielt hast. Und früher gab es nicht mal Achievements, so. Du hast also nicht mal für irgendwelche Punkte auf irgendeiner Online-Liste also gekämpft, sondern du hast das für dich getan. Und und heute bist du ja schon abgefuckt, wenn im neuen Call of Duty irgendwie, du bist abgeknallt und der Checkpoint war nicht 10 Meter zurück, sondern du musst wie nochmal letzten 10 Minuten spielen, da bist du schon angesickt, so. Also die Schwierigkeit auch, ein Spiel zu spielen oder die Herangehensweisen sind ja völlig andere als damals. Wie definiert ihr es für euch so quasi? Sind Spiele leichter als gemein geworden und messt ihr euch selbst auch an Dingen, die ihr erreicht, oder geht ihr wirklich darauf zu sagen, ich spiele nur wirklich, um Spaß zu haben?
Also den interessantesten Satz, den ich dazu mal gehört habe, ist, Videospiele früher wurden gemacht, um zu verlieren. Videospiele heute werden gemacht, um zu gewinnen. Und das sieht man bei solchen Spielen wie Mario oder vor allem auch solchen, wenn man ganz zurückgeht zu den OG-Spielen, Pac-Man und so weiter. Die waren so gemacht, dass es immer schwerer wird, damit du verlierst und am Anfang wieder beginnst, weil es kein einkalkuliertes Ende gab oder sowas. Und das änderte sich über die Jahre, ja, so ein schleichender Prozess. Und heutzutage sind Spiele ja so gemacht, dass du spielst ja einen Film durch. Und ich empfinde es ganz klar so, dass Spiele deutlich leichter geworden sind. Du kriegst viel mehr Hilfestellungen, sei es im Internet oder sei es einfach dadurch, dass das Spiel sich dir das bietet. Bei Mario, erinnert euch mal, bei Mario 1, die Geheimwelten, wo man langlaufen konnte, zum Beispiel bei Mario 1 auf dem Gameboy, ich glaube, das 8. Level war das Spinnenlevel. Da gab es die Möglichkeit im Laufe des Spiels plötzlich, dass du so mehrere Blöcke hochspringst, die unsichtbar sind. Und dann konntest du oben auf dem Level langlaufen. solche Sachen waren.
Mhm.
Genau,
ja, das gab es ja auch auf Super Nintendo
und so eingebaut. Ja. Aber du hast sie nur durch Hörensagen erfahren. So, und
da gab es doch kein YouTube-Video, dass der die alle Easter Eggs in 5 Minuten
runterrattert. Ganz genau. So, und das heißt, ich muss ganz klar sagen, ich empfinde es sehr so. Spiele sind deutlich leichter geworden. Ich vermisse manchmal so ein bisschen diesen Spielhallencharakter, dass Spiele wirklich einfach quasi so ein immer wiederkehrender Rhythmus sind und kein Durchspielen, und dann stellst du das Spiel ins Regal und hast eigentlich keinen Grund mehr, es anzufassen. Also ja, Spiele sind schwerer geworden, deutlich. Leichter geworden, Entschuldigung. Ja, my bad.
Ja. Leichter.
Und seht ihr es denn so, ist es denn, Entschuldigung, Sascha?
Ja, ich erinnere mich da an Spiele wie Kickle Cubicle oder A Boy and His Blob, die ich als Kind gespielt habe.
Zuletzt gibt es ja gerade auch das Remake für PS4.
Ja, das muss ich mal gucken, das wollte ich mir eigentlich holen, um zu vergleichen, wie das jetzt ist. Ich glaube, es ist einfacher, das war früher so bockschwer. Also früher habe ich, deswegen, ich bin an jedem Spiel verzweifelt. Ich hatte auch nicht so viel Geduld. Ich habe geschrien, geheult, den Controller rumgeschmissen. Aber gleichzeitig kann ich daraus auch wieder ableiten, dass ich damit Erfahrung gesammelt habe, Spiele zu spielen. Und sicherlich die Spiele heute definitiv leichter sind, aber ich eben auch weiß, worauf ich bei Spielen achten muss.
Ja.
Und dementsprechend habe ich einfach mehr Erfahrung im Spielen der Spiele. Einfach im technischen Spielen.
Hat sich eure Frustrationstoleranz verbessert oder verschlechtert?
Ich mach den Ton immer aus, wenn es mir auf den Sack
geht. Nee, die Frustration einfach in dem Sinne, dass du merkst, ich komme nicht weiter, ich spiele aber trotzdem weiter in der Hoffnung, dass ich es irgendwann schaffe.
Ja, nee, die hat es bei mir verbessert. Ich weiß, wann ich dann mal gerade eine Pause machen soll.
Die ist mir auf jeden Fall verschlechtert. Wie ich gerade sage, also als ich mir damals als kleiner Strolch in den Game-Laden um die Ecke gegangen bin, beziehungsweise Spielzeugladen um die Ecke, und mir ein Mega Man X gekauft habe für 160 Mark, wie gesagt, da habe ich auch mal irgendwie 6 Stunden an einem Level gesessen, obwohl du jedes Mal ja von vorne anfangen musst, wenn du dreimal stirbst. Ich habe heute jetzt nochmal, es gibt ja diese von Capcom, diese Mega Man Legacy Collection, nochmal mit allen, nicht allen, aber irgendwie, ich glaube 1 bis 3 oder 1 bis 4 irgendwie nochmal.
Bis 6.
6?
Ist sehr lustig.
6, ja, danke.
Bis 6.
1 bis 6 und ich habe da einen zweiten nochmal angespielt, weil ich Bock drauf hatte. Ich habe nach dem ersten Level keinen Bock mehr gehabt.
Ja.
Man ist das nicht mehr gewohnt einfach. Man ist es nicht mehr gewohnt, weil, und dazu quasi eine kleine These und auch wieder eine Frage an euch in dem Sinne, ist es quasi, ja, es ist so, dass dieser auch ein Stück von diesem weichgespülten Massenmarkt, sag ich mal, mehr Leute spielen natürlich als früher, ne, also die, wie wir schon gesagt haben, die Gesellschaft spielt so, das ist natürlich Fakt, und die Leute, die halt eher mal was Leichtes bevorzugen, auch vielleicht mal eben auf Konsole, sondern eben nicht nur auf dem Mobilgerät, beschert uns das quasi, ist das der Grund dafür, dass uns quasi nur noch diese versimpelten, mit Tutorials gefüllten Spiele quasi beschert werden? Ist das der Grund für euch? Könnt ihr euch das daran anhand erklären? Also, dass das einfach viel mehr Leute die Spiele spielen als früher und dafür quasi die Leute, der Frustrationslevel der Leute möglichst gering gehalten werden muss?
Also bei mir ist es bei vielen alten Spielen, wenn ich die wieder zock, die unterhalten mich auch nicht mehr so. Also wenn du jetzt gerade Mega Man sagst, was hast du bei Mega Man? Du hast zwar eine Geschichte, aber letztendlich ist es ein Männchen, das hüpft durch die Gegend und schießt Kugeln. Und wenn du dir heute ein Spiel holst, dann hat das einfach auch mehr zu bieten. Egal wie cool das früher war, ne? Aber die Möglichkeiten, die Spiele heute bieten, ich glaube, die haben halt auch mehr Leute dran gezogen.
Das sehe ich.
Die Spiele waren schwerer früher, definitiv, aber sie hatten halt auch weniger
Inhalt. Das sehe ich 100% genauso. Du hättest es nicht besser ausdrücken können. Ich glaube nicht, dass die Spieleindustrie sich aufgrund der Menschen, die Spiele spielen, angepasst hat und deswegen leichtere Spiele baut, sozusagen, sondern ich glaube einfach, dass die immer noch dabei sind, ihre Möglichkeiten auszutesten und dass die neuen Möglichkeiten andere Spiele geschaffen haben, die mehr Menschen anziehen. Ich glaube, das ist so eine self-fulfilling prophecy. Ich glaube, dass damals die Erwachsenen natürlich entsprechend auch eine niedrigere Toleranz bei solchen Spielen hatten, als wir es heute haben. Und dass die sich da nicht hinsetzen und Miss Pac-Man zocken bis zum Erbrechen oder vielleicht danach sogar in der Konsolenzeit ein Spiel spielen wie, keine Ahnung, auf dem NES, auf dem Nintendo Entertainment System, da gab es das Spider-Man-Spiel, das war unfassbar schwer. Und dass sich da kein 30-Jähriger ransetzt, damals für ihn Neuland und quasi das allein von den kognitiven Fähigkeiten und so weiter und sich das alles aneignen, die Wahrscheinlichkeit ist heutzutage natürlich viel größer, weil das Spielen durch die neuen Möglichkeiten ganz andere Möglichkeiten des Erlebens auch für den Spieler bietet und somit man sich auch eine andere Zielgruppe in irgendeiner Form heranzieht, die halt nicht auf Spielen halt einen Charakter spielen, bis sie sterben, sondern spielen, bis sie gewinnen und eine Geschichte erleben.
Ja. Also absolut, cool. finde ich absolut schlüssig, gerade was du sagst, Magnus. Es ist halt auch so, wie du sagst, es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt mehr Möglichkeiten, Leute ins Spiel reinzuziehen, neue Interessensgebiete abzustecken, absolut. Trotzdem muss man ja sagen, einfach auch, muss man dieser neuen Markt an Spielerschaften, den musst du ja halt den Einstieg trotzdem halt möglichst angenehm machen, damit sie nicht quasi, wenn sie neu zum Spielen kommen oder neu in ein Produkt kommen, nicht halt abgeschreckt werden, weil sie merken, es ist zu sperrig für mich. Ja. Deswegen trotzdem aber glaube ich schon, dass es ein Stück weit muss es so sein, dass du, wie gesagt, Tutorials hast, dass du Easy Modes hast, dass du möglichst einen smoothen Einstieg hast für Leute, die das nicht kennen, einfach dieses Gefühl, dass du bei einem Spiel auch verlieren kannst, theoretisch.
Ja. Und deswegen gibt es ja auch die Möglichkeit, ich meine, bei Mario 1, das nenne ich immer wieder, weil das ist gleich meine Frage an euch zwei. Was ist euer Spiel, also davor sage ich noch eben einen Satz, aber die Frage ist gleich, was ist euer Spiele-Dämon? Was ist euer Spiel, was bei euch die Frustration am meisten gefordert hat und vielleicht auch die Frustrationsgrenzen gefördert hat? Das Spiel, das euch bis heute verfolgt, das Spiel, was euch nie loslassen wird, als das Spiel, was ihr nie schaffen konntet oder so. Wenn ihr sowas habt, hebt die Antwort, überlegt kurz, hebt die kurz auf. Und davor wollte ich sagen, Mario hat halt nicht zum Beispiel als Exempel mal zu nehmen, Mario hat einem nicht die Möglichkeit gegeben, dort langsam rein zu grooven. Du startest das Ding, du drückst Start, das erste Level beginnt, du bist drin. Du hast keine Möglichkeit, das Spiel vorher kennenzulernen oder ähnliches. Du lernst es Trial and Error, Trial and Error, Trial and Error. Das war die einzige Art und Weise, ein Spiel zu erkunden. Heutzutage hast du andere Möglichkeiten und deswegen easst du auch so ein bisschen da rein und lernst das Spiel halt auf eine ganz andere Art und Weise und auch nicht auf so eine Auf-die-Fresse-Methode kennen, weil du läufst nicht los und läufst gleich gegen den ersten Gegner und bist tot und denkst, oh, was war das denn jetzt? Und ich habe nur drei Leben und muss ich gleich von vorne anfangen? Also diese Möglichkeiten wurden einem früher einfach nicht geboten. Und jetzt würde mich euer Game-Nemesis mal interessieren.
Ganz kurz dazu zu dem Nintendo noch, zum Mario-Ding noch. Klar, aber es war natürlich auch so, dass damals eben, wie gesagt, die Spielerschaft war eine andere und sie war, sag ich mal, kleiner, und die Frustrationsgrenzen waren da schon quasi ein bisschen gesteckt. Daher, glaube ich, die Spiele waren einfach direkter. Man hat die Leute mehr direkt mehr, ja, man hat sich einfach gesagt, hier ist das Game, entweder du spielst oder lässt es sein.
Ja, genau.
Aber gut, ansonsten gebe ich dir vollkommen recht. Und zu meinem Nemesis. Es ist ein bisschen schwierig, also wie gesagt, ich war früher doch da sehr strapazierfähig, was sowas angeht. Ich habe eigentlich wirklich damals eigentlich immer alles durchgespielt und auch wenn es echt ewig gedauert hat, ich habe mich wirklich in allem kaputt gebissen. Wo ich mal echt viele Schwierigkeiten hatte, weil es da irgendwann doch echt krass schwierig wurde, war Plock auf dem Super Nintendo. Das weiß ich noch. War ein super geiles, ich mag das total gerne, aber das wurde auch irgendwann teilweise richtig schwer und auch unübersichtlich, aber das ist jetzt auch nicht, so Nemesis würde ich es jetzt nicht nennen, das fiel mir gerade als erstes ein. Ich würde mein Nemesis tatsächlich relativ in der Neuzeit ansiedeln, und zwar Demon's Souls.
Okay.
Ich muss es eigentlich als Nemesis nennen, weil, kleine halt Anekdote dazu, ich habe Demon's Souls nicht durchgespielt, dafür werde ich jetzt auch gesteinigt, weiß ich jetzt schon. Ich habe Demon's Souls nicht durchgespielt, weil es mich wirklich an die Grenzen der Weißglut getrieben hat. Ich habe Demon's Souls zu Demon's Souls PS3 ich bin so wütend geworden bei Demon's Souls, dass ich meinen PS3 Controller an der Wand in zwei Hälften zerschmissen habe. es hat mich unfassbar aufgeregt. Auf dieses Souls-Thema möchte ich eh gleich nochmal kommen. Das habe ich mir auch nochmal hier aufgeschrieben gehabt, weil das doch in diesem Zusammenhang auch natürlich eine erwähnenswerte Komponente ist. Aber ich gebe erstmal an Sascha mit seinem Nemesis.
Ja, also ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe so ein paar Spiele, die mich wirklich zur Weißglut gebracht haben. Turtles 2 auf NES oder Boy and His Blob und Kekel Cubicle, aber so das krasseste Spiel, was ich bisher halt nicht annähernd spielen konnte, ist Wizards and Warriors 3 auf dem NES. Du bist halt ein Ritter, du kannst blocken und mit deinem Schwert nach vorn pieksen. Und das Ganze ist so ein bisschen Jump'n'Run technisch aufgebaut vom Level-Design, ist ja halt alles nur noch 2D. Du hast ein paar Tränke, aber du blickst halt auch voll nicht durch. Das Problem war natürlich früher auch, es gab Spiele auf Englisch, selten auf Deutsch. Als Stöpsel, NES-Zeiten ist ja jetzt schon wirklich lange her, als Stöpsel hast du natürlich auch nichts verstanden. Läufst da durch und da haut dir an die Fresse und du bist tot.
Also das Demon's Souls des NES.
Also, ja, richtig. Also ich würde es eigentlich gerne nochmal spielen, aber ich müsste meinen NES mal von meinen Eltern zurückholen.
Wenn der noch geht. Viele NES sterben ja, einen stillen Tod und funktionieren einfach nicht mehr.
Mir ist aber auch noch was eingefallen. Tatsächlich, dann möchte ich quasi zwei Nemesis nennen. Dann ist Demon's Souls mein neumodischer Nemesis. Ganz klar, mein alter Nemesis, Battletoads. Ja, ja. Battletoads ja. Auf dem Super Nintendo. Also das Battletoads und Battle Maniacs hieß das ja. Also Battle Mania? Ich war gerade bei Maniacs wegen und.
Battle Maniacs.
ja. Oder hieß es Battle Maniacs? Ich bin gerade nicht namenssicher. Egal, auf jeden Fall das Battletoads und Super Nintendo. Alter Falter, war das ein scheiß schweres Spiel. Alleine sowieso, weil durch die ganze Gegnerzahl und so weiter, du warst immer krass unter Stress und gefordert irgendwie. Es war ja, also, kennt ihr Battletoads? Ja, ich hoffe ja, oder?
Ja.
Ja. Ja. Also für die es nicht kennen, das ist halt ein Brawler quasi. So ein bisschen isometrische Perspektive, wie Golden Axe halt früher, die klassischen Brawler eben. Von links nach rechts, auf mehreren Ebenen quasi, kannst hoch runterlaufen und es kommen halt, du klopfst halt Gegner weg und so weiter. Und du kannst, wenn du zu weit nach links, also wenn du quasi nach unten zum Bildschirm gehst, du kannst quasi vom Rand fallen, halt die Gegner kann ich natürlich killen, irgendwie das Sprungpassagen, die dich instant killen. Super schwer, und dann gab es da verschiedene Level, wo du zum Beispiel in einem musst du auf so einer Plattform immer nach unten fliegen und es kommen quasi und nach oben kommen Gegner entgegen, links und rechts sind aber Stacheln an der Wand, das heißt, du darfst die Wand nicht berühren, gleichzeitig musst du den Gegnern ausweichen. Dann gab es Level quasi, da musst du wie auf so einem Speederbike aus Star Wars, musst du halt über eine Rennbahn flitzen und musst auch über Hindernisse springen und so. Und das war so unverzeihlich, dieses Spiel. Es war wirklich super schwer. Es war auch, glaube ich, so irgendwie dreimal tot, neu und alles. Und das ging auch im Koop, was mega Laune gemacht hat. Das Problem ist, es gab immer Friendly Fire. Und du hast dir immer gegenseitig auf die Fresse gehauen. Allein in diesem Level mit diesen Zacken, wo du runterschwebst, wenn du den anderen irgendwie aus dem geschlagen hast, ist er direkt irgendwie in die Wand, in die Bande, hat auch schon wieder ein Leben verloren. Und oh, es war der Hass. Auch nie durchgespielt. Aber auch, weiß ich noch, richtig geflucht. Doch, stimmt. Das war der Nemesis der damaligen Zeit. Das weiß ich noch, Battletoads. Richtig, richtig mieses Spiel.
Also, bevor ich meinen zweiten Nemesis auch sage, auch hier wieder, falls wir Zuhörer haben, schreibt gerne euren Nemesis mal in die Kommentare. Das würde mich auch mal interessieren, was euer Nemesis ist. Vielleicht hat man da altersgruppentechnisch ähnliche Games, die man irgendwie, die man nie durchgeschafft hat oder die einen bis zum Tode frustriert haben. Bei mir ist das alte auf jeden Fall Mario 1. Ich habe den Endgegner nie besiegen können. Ich weiß nicht, ob ich was falsch gemacht habe oder ob ich einfach zu schlecht bin. Ich bin teilweise wirklich durchmarschiert bis zum Endgegner. Ich habe es nie geschafft. Und Mario 1 fasse ich auch nicht mehr an. Ich habe noch ein Gameboy, ich habe noch Mario 1, ich spiele es nicht mehr. Ich fasse es nicht mehr an, es macht mich wahnsinnig. Und
ja, es war auch schon sehr, sehr, sehr schwer auf jeden Fall.
Das war so deprimierend einfach irgendwann. Und das war deprimierend mit 8. Und es war deprimiert mit 18 und es ist deprimiert mit 28. Und ich fasse es einfach nicht mehr an. Und das Moderne sozusagen war bei mir auch auf PlayStation 3, wo dran auch ein Controller, deswegen muss ich auch so lachen, kaputt gegangen ist. Ich habe die God of War Serie extrem gerne gespielt. Ich habe aufgehört, God of War zu spielen, weil ich bei God of War 3, ich glaube, das war der letzte Teil, der auf der PlayStation 3 erschienen ist.
Nee. Ascension kam ja noch, das war auch
3. Okay, ja, okay. Also God of War 3 war es auf jeden Fall. Da kommt vor dem letzten Endgegner kommt so ein Hund. Und den habe ich nicht geschafft. Und ich glaube, ich habe es 150
Mal. Achso, der Cerberus.
Ja.
Der Dreiköpfige.
Ich glaube, ich habe es 150 Mal versucht.
Ja, der war ziemlich hart, aber es ging eigentlich. Also ich fand, also God of War
daran sieht man halt. Ja, genau.
Wie schlecht Magnus ist, ja.
Ich habe es 150 Mal versucht und irgendwann habe ich habe einen Controller dann quasi zerbrochen.
Geil,
Mann. Wenn man die so dreht, die PlayStation 3 Controller, und man nicht unkräftig ist, brechen die relativ schnell.
Ja, oder wenn man sie mit voller Woche die Wand wirft, auch
nicht. Oder dann, genau, einen habe ich so kaputt gedreht, und zwar nicht, dass ich verloren habe und ich habe ihn dann rhythmisch zerbrochen, sondern ich habe halt gezockt und mich so nach vorne gelehnt und habe dann den Controller so festgehalten und gedreht dabei in sich, dass er zerbrochen ist. Und dann war so ein Moment, das werde ich nie vergessen. Ich saß in dem Sessel, in dem ich jetzt auch noch sitze, mein geliebter Zocking-Sessel sozusagen. Und ich habe es dann nochmal versucht, ich war super motiviert und es war das erste Mal, dass ich es an dem Tag versucht habe. Und ich war richtig motiviert, habe mich in meinem Sessel zurückgelehnt und habe gedacht, okay, jetzt wird's. Und ich spiele und ich verliere und ich habe in Seelenruhe nach dem ersten Versuch den Controller zur Seite gelegt, bin zur PlayStation gegangen, habe das Spiel rausgenommen, habe es in die Verpackung gepackt und habe es nie wieder angefasst. Es war einfach so, dass ich so einen friedlichen Abschluss dann doch noch damit hatte, dass ich gesagt habe, okay, ich schaff's einfach nicht.
Ich schaff's einfach nicht. Habt ihr mal ein Spiel kaputt gemacht?
Ja.
Ja. Ich habe auch noch keinen Controller kaputt gemacht.
Also, sind mir zu teuer. Du selbst, Magnus und ich sind eher die Aggressiven.
Ich habe zum Beispiel in mein Bett gebissen oder sowas.
aber deine Sexspiele.
Ich habe andere Sachen kaputt gemacht.
Also, doch. Also, ich reg mich auch unfassbar auf. Also, das Ding ist, ich in allen Lebensbereichen, wenn ich verliere, weil jemand besser ist, habe ich kein Problem mit. Also, ich bin dann auch ein guter Verlierer und ich beglückwünsche dann auch und so, auch im Sport einfach so. Das ist dann einfach, manchmal sind Leute einfach besser. Aber ich zock online sehr viel NBA 2K und da gibt es dann so Situationen, wo ich glaube, die Gamer nennen das Lag. Da verliere ich völlig den Verstand. Also wenn ich verliere gegen jemanden, weil ganz offensichtlich gerade ein Fehler passiert, oh mein Gott, also dann verliere ich dann bin ich raus.
Also, bin ich ähnlich, ja. Also es ist aber doch eher, also es kommt auch darauf an. Also online ist es natürlich so, wobei auch noch beim Thema sind, also Online-Gaming ist ja nochmal so ein Thema für sich, wo wir jetzt gerade vielleicht schon dann einklinken könnten. Also online ist natürlich auch so, dass ich mich sehr aufrege, wenn ich spiele weniger Online-Spieler als früher. Ich habe ja schon beim ersten Cast erzählt, dass ich früher sehr viel so Unreal Tournament und sowas gespielt habe, wo ich auch sehr gut war tatsächlich. Das war so meine einzige Zeit, wo ich mal wirklich gut war im Gaming. Aber wenn ich jetzt heute irgendwie mal ein Call of Duty online spiele, was ich nicht mehr oft tue, und dann irgendwie von 13-Jährigen abgezogen und dann beleidigt werde, da hört es halt auf. Also dann gehe ich aber auch einfach raus. Also das ist mir auch zu doof. Ich reg mich dann doch eher tatsächlich, also ich fange auch nicht an, Leute online zu beleidigen, weil sie mich besiegen oder so. Also
Alter, was bist du denn auch für ein Spasti? Ich hab neulich gegen Typen 2K online gespielt. Ich hab die ganze Zeit geführt. Also richtig deutlich und hoch geführt. Und dann hatte ich einen schlechten Lauf, das war jetzt aber auch nicht, das war nicht dem System geschuldet oder so. Ich habe dumme Entscheidungen getroffen und bei Basketball ist es halt so, ein Korb zählt 2 oder 3 Punkte. Das heißt, die Möglichkeit, auch hohe Rückstände relativ schnell aufzuholen, wenn einer halt schlecht spielt oder sich nicht konzentriert, die ist gegeben, aber die ist auch im wirklichen Sport so. Und dann holte er so einen Rückstand auf von 20 Punkten, war dann auf 2 dran, warf dann 3er, war dann mit einem vorn. Und machte dann noch irgendwie einen Korbleger. Aber es war so drittes Viertel oder so. Also wirklich, es ist noch nichts geschehen. Dann plötzlich pausiert er. Ich denke, okay, keine Ahnung, vielleicht muss er schiffen oder was auch immer. Und ich warte und warte und es passiert nichts. Und plötzlich poppt oben so ein Feld auf, dass ich eine Nachricht im PSN bekommen habe. Und dann schreibt der Typ eine Nachricht im PSN,
Hurensohn,
wie behindert ich bin und wie schlecht ich bin und so weiter. Wo ich denke, Alter, du mieser kleiner Wichser, was denkst du eigentlich, wer du bist? Was bist du denn für eine minderwertige Person, dass du jetzt das Spiel pausierst, um so eine Pseudo-Ghetto-Englisch-Nachricht mitzuschreiben, wie scheiße ich im Zocken bin? Und es war so eine Genugtuung, dass ich am Ende dann das Spiel gewonnen habe. Und dann quittet der Typ auch noch, weil ich bin dann mit 6 oder 8 vorne und es sind noch irgendwie so 7 Sekunden oder so. Und dann sind noch so 30 Sekunden und das ist machbar, aber ich war halt einfach zu dem Zeitpunkt dann wieder besser. Und dann quittet der, du mieses Arschloch. Was bist du denn für einer? Ich verstehe diese Menschen nicht.
Ja, klassischer Rage-Quits halt, wie man so gern sagt.
Ja, aber weißt du, nur weil man irgendwas einem fancy Namen gibt, macht es das nicht weniger wack.
So, ja, absolut nicht.
So, das macht dich immer noch zu einem Spasti, auch wenn du sagst, oh, Rage-Quit. Nee, du bist ein Arschloch. So, das ist sowas, das regt mich einfach so auf, dein Schwert.
Ja, definitiv, natürlich. Ja, ja, ja. Absolut, und dafür gibt es ja auch jetzt eigentlich in allen gängigen Online-Spielen gibt es extra die Mechanik, dass solche Quits eben natürlich dich dann auch, also wenn du zu oft quittest, kann es sein, dass du gebannt wirst oder so. Das haben mittlerweile eigentlich fast alle Games dann irgendwie drin. Das gehört, also das ist auch richtig so. Weil, ja, wie du schon sagst, entweder man steht dazu, dass man einfach auch mal verliert, oder man lässt es halt sein und spielt einfach nicht.
Ja, du kannst halt nicht, wenn das deine Prämisse im Leben ist, dass du sagst, entweder ich gewinne oder ich hau ab, dann zeigt das auch, was du charakterlich für ein schwacher Mensch bist. So. Ja.
Das sind wieder die Leute, die PC Master Race.
Ja, ja.
Ja, genau. Da deckt sich die Zielgruppe wahrscheinlich ein
bisschen. Aber
ich möchte übrigens, nach dieser Folge hört uns kein PC-Spieler mehr.
Aber nee, ich möchte, und das ist mir jetzt auch nochmal ganz wichtig, das zu sagen. Wenn wir jetzt hier reden, ich möchte auf gar keinen Fall PC-Gamer bashen oder sowas. Gar nicht. Uns ist ja nur wichtig, und das merken wir jetzt erst, weil wir haben uns vorher über das Thema ja noch nicht unterhalten, und das ist halt vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen, wir sitzen nicht vor 2 Stunden zusammen und gucken, ob wir einen Konsens haben. Wenn wir uns jetzt mega gestritten hätten, weil Sascha sagt, er sieht das schon so, okay, dann wäre es so gewesen, fair enough. Aber die Sache ist halt, die einzigen Leute, die ich bashen möchte, und ich hasse dieses Wort eigentlich, sind halt miese Arschlöcher so. Mir ist völlig egal, welche Konsole du spielst, es sei eine Xbox One, weil, come on, ey, Alter, Xbox One ist halt echt wack. Nein, aber
Jetzt hast du ja quasi auch nur 3 Leute noch schon beleidigt, die besitzen.
Wir haben jetzt, ich meine, die 7 Leute, die eine Xbox One haben, da ist das dann auch egal. Nein, aber, weißt du, wir haben nichts gegen PC-Spieler, im Gegenteil. So, dass die eine bessere Grafik haben und so weiter, das stimmt ja alles. Aber was uns ja stört, ist offensichtlich, und alle 3 gleichermaßen ist, wenn man sich über andere erhebt und denen versucht, das Recht auf Spaß an der Sache, die sie gerne tun, zu nehmen, weil sie auf einer anderen Plattform spielen, das ist halt absolut und übertrieben überwack. Also auf das höchste Niveau behindert so.
Amen. Absolut, also da gehen wir uns, glaube ich, alle, da sind wir alle uns einig, und dass dieses Geflame innerhalb einer Spielergemeinschaft einfach aufhören muss.
Ja,
ist
einfach klar. Insgesamt so.
Ich möchte nochmal, weil wir eben jetzt gerade noch bei unserer Nemesis waren, ich ja auch den Titel schon genannt habe, ich möchte da mal gerade einklinken, weil ich mir das doch dick hier aufgeschrieben habe, weil da kommst du bei dem Thema einfach nicht dran vorbei. Thema Dark Souls oder Demon Souls oder einfach Souls-Reihe, wie auch immer, die FromSoft-Spiele, die wir alle kennen, nicht alle gespielt haben und schon gar nicht alle durchgespielt haben. aber ich finde gerade, das passt natürlich einfach so, diese Reihe bei dem Thema. Habt ihr die Souls-Reihe irgendwie gespielt, auch oder einen Teil davon?
Ich habe nur ganz am Anfang Dark Souls vielleicht 5 Minuten gespielt, bin 3-mal gestorben.
Halte mich von gewissen Dingen fern, von denen ich weiß, dass sie für mich und meine technischen Geräte und meine Gesundheit schlecht sind.
Also die Souls-Reihe.
Die Souls-Reihe, Kokain und osteuropäische Prostituierte, solche Sachen, halte ich mich von fern.
Ja, eine osteuropäische Prostituierte durchzuspielen ist ähnlich schwer wieder. Okay, dann, also ich habe Demon's Souls ja gespielt, gar nicht mal so kurz, also vielleicht schon so 10 Stunden oder was, aber wie gesagt, dann an den Frustrationspunkt gekommen, wo es halt Ende war, also wirklich Ende, im besten Sinne des Wortes, dann weggelegt, nicht mehr angefasst, Dark Souls habe ich angespielt, Dark Souls 2 habe ich gar nicht gespielt, Bloodborne hingegen habe ich sehr viel gespielt, was an dem doch mehr, sag ich mal, wahrscheinlich, ich glaube, es ist wahrscheinlich so ein Kram, alle Bloodborne Dark Souls Fans werden mich nach dem Podcast wahrscheinlich hassen, weil ich Quatsch erzähle, aber Bloodborne war in meinen Augen einfach doch deutlich, deutlich actionorientierter, man hat ja kein Blocksystem gehabt, man hat halt 2-Handwaffen gehabt, es ging eher um Ausweichen, anstatt dieses Paria-System aus Dark Souls und so weiter und so fort. Auf jeden Fall, Bloodborne hat mir deutlich mehr getaugt, habe ich auch noch nicht durch, aber ich habe es deutlich mehr gespielt als die anderen Spiele. Und und Dark Souls 3 kommt ja jetzt auch schon nächsten Monat und werde ich aber, denke ich, auch erstmal nicht anfassen, vor allem nicht, bevor ich die anderen nicht mal doch gespielt habe. Worauf ich hinaus will, die Souls-Reihe ist ja doch jetzt seit dem Erscheinen dann von Demon's Souls, es ist ja ein mega Hype entstanden um die Reihe. Und diese Reihe, da machen wir uns alle jetzt nichts vor, das wissen wir auch, ist einfach halt bockschwer. Möchte sie auch sein, es gibt eben wenig Erklärungen, man muss sich, es ist im Grunde das Wiederaufleben von Mega Man 2 in neuen Spielgewand quasi. Nee, also es ist natürlich das Spielgefühl von vor 20 Jahren, man kriegt wenig Infos und muss sich durchbeißen, das wird ja quasi damit wiedererweckt und es hat ja eine riesen Fanbase gewonnen. Also ein richtiger Kult entstanden um diese Reihe, ne? Auch gerade von wegen, dass man sich eben die Story so ein bisschen selbst erarbeiten muss, wird viel im Internet diskutiert, sowas macht den Leuten ja einfach generell natürlich auch viel Spaß, wenn man sich so ein bisschen austauschen kann. Aber spielerisch eben, vom Gameplay her sind die Spiele natürlich einfach massiv schwer und fordern einem sehr viel ab und frustrieren eben und unter anderem auch. Trotzdem gilt es eben quasi, seitdem dieser Hype da ist, gilt es als quasi als Sanktum, boah, wenn du Dark Souls oder Demon's Souls oder wie auch immer einen Teil der Reihe durchgespielt hast, dann bist du es so. Dann kannst du spielen, so, dann bist du ein richtig guter Zocker irgendwie. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr diese Entwicklung dieser Reihe? Weil das ja doch ein ziemliches Phänomen ist. Magnus?
Ich hab immer nur von Leuten gehört, die es gezockt haben und mir erzählt haben, wie schwer sie es fanden. Und ich glaube halt, dass diese Reihe sich damit so einen gewissen Ruf aufgebaut hat und sich in so einer Nische platziert hat, die sehr halt, und ich sage jetzt nicht Pro-Gamer, sondern ich sag mal Advanced-Gamer anspricht. Und ich glaube, dass das Vorgehen der Reihe extrem klug ist, weil man sich bewusst in dieser Nische einordnet und sagt, wir wollen halt nur Leute als Spieler haben, die sich mit diesem Spiel messen wollen und können. Man zieht sich natürlich auch eine neue Generation von Spielern heran, die entsprechend einfach besser sind. Und ich glaube, dass es ein extrem kluges Vorgehen ist, sich in so einer Nische zu platzieren und sich auch darin wohlzufühlen und so, das so embrace the gap, wir sind hier, wir machen jetzt genau unser Ding. Ich finde es interessant, aber die Spiele reizen mich jetzt als Spieler nicht, weil ich, wie eben schon erwähnt, ich bin halt einfach nicht gut genug für solche Spiele und habe auch nicht mehr die Muße, um mich da so wahnsinnig reinzusteigern, bis ich wirklich gut bin. Ich glaube, dass es für viele Menschen so der heilige Gral gerade des Zockens ist und dass, wenn du das durchgespielt hast, dann kannst du es dir halt aufs T-Shirt drucken, so ungefähr. Und in der Nische fühlt die sich, glaube ich, sehr wohl. Sascha hat
genau,
ja angezockt.
Genau, und das ist genau das Ding. Und da das richte ich jetzt auch direkt mal an Sascha ran. Glaubst du denn, dass der Wille der Spieler da ist, sich wieder mehr Herausforderungen zu stellen? Oder glaubst du, das kommt eher einfach nur durch den aufgebauten Hype, dass Leute sagen, okay, der Hype ist da, jetzt muss ich das quasi spielen, um auch mir selbst was zu beweisen oder auch anderen? Oder glaubst du, die Leute wollen tatsächlich wieder mehr gefordert werden?
Ja, ich glaube, also da bin ich auf jeden Fall mit Magnus einer Meinung. Es ist eine Nische, es gehört da absolut rein und mit die Leute, also meine Kumpels, die das gespielt haben, die haben bei anderen Titeln in eine ähnliche Richtung, bei Fantasy-Titeln, immer dieses Problem, es wird zu schnell zu einfach. Also die wollen wirklich so hart gefordert werden, das macht den Spaß. Das ist auch, also Dark Souls würde mich an sich sehr interessieren, aber ich weiß einfach, dass ich keinen Spaß dran hätte, weil ich zu langsam vorankäme. Ich müsste zu oft probieren und ich weiß das halt noch von früher, das macht mir keinen Spaß. Ich möchte schnell vorankommen, ich möchte das Spiel genießen und ich will abschalten beim Spielen. Und ich denke mal, die Spieler von Dark Souls sind Leute, die wollen genau nicht abschalten. Die wollen konzentriert dieses Spiel spielen, die wollen die Herausforderungen und die wollen ein Erlebnis haben, bei dem sie sich wirklich anstrengen.
Genau, also ich bin mehr so Bravo Traube und die sind halt mehr so Schach.
trotzdem will ich nicht wissen, wie viele geilen Kiddies sich ins Internet stellen und sagen, Alter, ich habe Dark Souls sowas und durchgespielt und haben keinen Teil davon durchgespielt.
Ja, weil das halt so ein, das ist so ein Alleinstellungsmerkmal.
Genau. Oder sich aber auch kaufen, aufgrund des Hypes und sagen, ey, Alter, zu seinem Kumpel so, Alter, ich habe mir jetzt am Schulhof, ich habe mir jetzt Dark Souls gekauft. Also, Alter, krass. Und spielst du auch wahrscheinlich eine Stunde, keinen Bock mehr und liegst lieber zu Hause. Trotzdem hat er sich gekauft, weil er hat sich von diesem, wenn ich das Spiel habe und spiele, bin ich super krasser Gamer, sich anstecken lassen hat, ist aber im Endeffekt aber gar nicht spielt, weil es ihm doch zu schwer ist.
Ja.
Gibt's wahrscheinlich
genauso. Ja, so geht's mir zum Beispiel mit Horrorspielen auch. Also mir geht's nicht so, ich kaufe sie mir nicht, aber ich finde sie mega interessant, aber ich weiß, dass ich mich nach 5 Minuten so dermaßen einscheißen würde, dass ich keine saubere Klamotten mehr hier habe. Also ich weiß noch, Silent Hill 2 ist mein absoluter Horror-Lieblingstitel. Ich bin ein Jahr lang um den Block beim ersten Speicherstand rumgelaufen und hab's dann mit Begleitung gezockt, weil ich einfach zu viel Schiss hatte. Deswegen, also die Spiele sind geil, ist für mich auch sowas, was man wirklich spielen muss, aber ich hab da einfach, mein Adrenalinpegel geht da so nach oben, dass ich wirklich extrem schnell Pausen machen muss.
Heftig, du bist ein ganz schönes Pflänzchen.
Ja, nee, echt. Ich tauch halt, wenn ich Spiele spiele, deswegen spiele ich sie halt auch einfach.
Sascha ist ein, Sascha ist eine zarte
in das Spiel Rose. Ein. Ja, ein Gänseblümchen. Ein Gänseblümchen.
Du bist wundervoll, Sascha. Ja.
Ja. Oder vielleicht auch ein Löwenzahn, wenn man, also hier eine Pustblume, wenn man bläst, dann...
Löwenzahn, das war jetzt ein bisschen...
Ja,
das war
du kannst jetzt nicht darüber reden, dass man bei Löwenzahn bläst.
Scheiße. Das findet sogar der Peter lustig. Okay, Schluss. Kurz, wo du gesagt hast, von wegen von dem Interessensgebiet, das ist genau das Ding. Mich interessieren die Dark Souls-Spiele total, weil ich mag so düstere Settings und ich mag abgefahrenes Kreaturendesign und die haben ja auch so ein, ich bin ja krasser Lovecraft-Fan, die haben ja teilweise Bloodborne soll am Ende auch noch richtig krasse Lovecraft-Einflüsse und so weiter bekommen. Ich würde total gerne ein Dark Souls auf dem Easy-Mode spielen. Ja. Würde ich mit Kusshand nehmen, weil es von der Lore, der Erzählweise her und vom Setting, wenn mich das mega anspricht, aber es ist mir einfach zu schwer.
Ja, und die wollen, und das ist auch der Punkt. Die wollen dich dann auch nicht. Und das ist auch absolut okay. Also, ich finde das völlig in Ordnung. Ich mag auch diese, dass es noch Nischen gibt und dass das Gaming noch an so einem Punkt ist, von dem sich zum Beispiel die Filmindustrie wegbewegt, dass es halt Nischen gibt. Und die Nischen werden im Gaming auch weniger. Was auch finanzielle Gründe hat. Einfach aufgrund der Tatsache, wie wir schon sagten, du musst aufpassen, was du für eine Nische machst. Weil überlegt euch mal heutzutage die Gefahr, ein Spiel rauszubringen, was so schwer ist. Das kann auch sein, dass das halt keiner kauft.
Absolut, absolut. Also die hatten damit... totales Glück. Das hätte auch komplett schief gehen können.
Ja.
Also, dass ich das jetzt so, das ist so.
Ja,
und das so ein Treffer landest du einmal. Und dass ich das dann wirklich so selbst Selbstläufer wird, das ist
pures. Genau, und deswegen finde ich das so super. Ich glaube, wir sind uns da einig. Ich finde es toll, dass es solche Spiele gibt. Auch für die Branche, einfach für die Kunstform, Gaming.
Ja, ich schaue mir auch total gerne dann irgendwie ein Dark Souls mal auf Twitch an. Ja,
genau.
Ich sehe es ja gerne. Oder aber Let's Plays davon. Ich habe dann lieber, ich lasse mir jemanden von ihm zeigen, eben der es kann, als dass ich mich da 15 Stunden vor die Konsole setze, einen Progress habe von 2 Stunden, weil ich den Rest der Zeit sterbe und dann doch wieder sauer bin und eigentlich in der Zeit hätte was anderes spielen können, was mir mehr taugt. Ja.
Aber wir wissen, glaube ich, alle, dass das schlimmste und schwerste Level in der Geschichte des Gamings ist das verfickte Hubschrauber-Level bei GTA Vice City, wo du mit diesen kleinen Mini-Hubschrauber in die Baustelle fliegen musst, um die Bomben rechtzeitig zu entschärfen. Alter, das Level kommt direkt aus der Hölle.
Dann spielen wir das erste Wasserlevel bei Turtles 2 auf dem NES.
Das kenne ich auch noch.
Mit den elektrischen Algen, diese Arschlöcher.
Das war schon krass, ey.
Ja, also ich finde das immer auch krass, wenn du ein Game hast, das an sich immer einen super entspannten Pegel hält, so sich von der Schwierigkeit, aber dann einmal krass ausspiked. Dass plötzlich so eine Mission auftaucht, die auf einmal im Vergleich zum Rest halt, jenseits von Gut und Böse, wo du denkst, was denkt ihr euch denn gerade hier so? Ihr könnt mich doch jetzt nicht aus meinem entspannten Spielfluss so krass hier wegreißen, dass ich dann wegen einer Mission plötzlich einen Frust kriege.
Und weißt du, in welche Lücke das haut? Das zeigt, wie sehr Spiele mittlerweile Geschichten sind. Denn das, was du gerade beschreibst, ist in der Geschichte, in der erzählten Geschichte, ist ein Spannungsbogen. So, und das zeigt halt, dass ganz bewusst Spannungsbögen eingebaut werden.
Ja, aber ein Spannungsbogen, dafür haben Spiele ja nur die Story. Der muss ja nicht aber damit enden, dass ich an einer Mission eine Stunde lang verzweifle.
Aber also, Sascha, du also, bist das, auch das, so ein Laidback-Gamer. Holt dich das nicht aus dem Sessel so ein bisschen hervor, wenn es plötzlich ein bisschen schwieriger wird?
Es kommt halt auf den Grad an. Was ich zum Beispiel gerade auch dazu noch sehr geil fand, ist bei GTA 5. Du kannst die Mission einfach fallen lassen, wenn sie dir zu hart ist.
Ja.
Das finde ich richtig gut, weil du kannst dich fordern lassen und wenn du sagst, nee, komm, ich möchte jetzt einfach weiter zocken, lass mich in Ruhe, dann ist die Mission halt bestanden, ohne dass du Erfolg hattest.
Ja.
Also du hast ja nicht eine Quest nicht geschafft, sondern die Mission ist dann halt rum. Es kommt bei mir auch immer drauf an, was es für ein Spiel ist, wie es mich fordert. Manchmal habe ich es gerne, aber nicht immer. Ich mache es zum Beispiel bei Rennspielen, wenn die zu krass werden von der Anforderung, wenn die Gegner einfach zu schwer werden und sowas, dann mache ich den Ton aus und konzentriere mich im Grunde nur noch darauf, dass ich den Knopf drücke. Das fordert mich dann wieder weniger, da entspanne ich auch wieder bei. Ansonsten mag ich eigentlich eher dieses Tempo, dieses Ruhige. Ja gut, einen Fortschritt musst du schon haben.
Das sehe ich auch so. Also diese Spiele wie früher, die halt quasi nur auf der Stelle spielen, die reizen mich auch nicht mehr. Also ich möchte so ein bisschen durch eine Geschichte durchgeholt werden und möchte dann am Ende einen Abschluss in irgendeiner Form.
Also ich habe es jetzt gerade, ich habe mich ja beim letzten Cast habe ich ja gesagt, ich freue mich wahnsinnig auf Far Cry Primal. Ich habe es jetzt.
Ah stimmt, das musst du mir
genau
noch erzählen.
Da
ja. Kriegst du jetzt nochmal eben deine 3 Minuten. Da möchte ich nochmal eben einmal hören, wie es ist.
Das finde ich bei jedem Far Cry-Titel so gut, dieser Fortschritt. Du hast Gebiete, die sind einfach, da kannst du üben und dann gehst du in die härteren Gebiete, bis hin zu dem, wo du wirklich gefordert wirst, was Gegner angeht. Ist bei Far Cry Primal, der Flop, der es hätte sein können, ist es absolut nicht. Es ist richtig geil, es sieht super aus, es macht unheimlich Spaß zu spielen und die ganzen Funktionen und Techniken aus den Far Cry-Teilen, die Far Cry so interessant machen, die sind hier richtig gut reingebracht. Also, Hut ab, das Spiel ist super. Es ist schade, dass es anscheinend keinen Season Pass gibt. Aber
vielleicht wow. Noch alle so, scheiß DLC, Sascha, ich will einen Season Pass.
Von sehr weit her fliegen Steine zu dir.
Ja, direkt aus der Steinzeit.
Gott.
Okay, ich glaube, wir haben unser Pulver verschossen.
Alter Schwede.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe Primal jetzt auch hier und ich werde es auch mal spielen. Ich bin.
Also, Sascha, wenn ich das richtig verstanden habe, die doch negativen Stimmen zu dem Spiel verstummen bei dir recht eindeutig.
Ja.
Also
absolut.
Wie viele Stunden hast du jetzt gezockt?
Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, es ist das momentan fast das einzige Game, was ich zocke,
wow.
Seitdem ich es habe. Und ich zocke wirklich viel. Wenn ich heimkomme, dann zocke ich, bis ich schlafe.
Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also gerade, weil wir alle so skeptisch bei dem Spiel... Okay, da muss ich jetzt nochmal... Ist es eine Kaufempfehlung? Meinst du, man sollte sich das kaufen?
Ich würde sagen, ja. Kommt halt drauf an. Wenn du jetzt Far Cry erwartest, dann ist es kein Far Cry. Es ist halt nicht actiongeladen. So richtig, weil du hast ja keinen Schnellfeuerbogen oder sowas. Oder explodierende Mammuts. Das wäre geil, aber. Also,
wow, du hast Suizidbomber-Mammuts.
Du hast diese Action nicht. Aber du hast halt eine extrem schöne Umgebung. Es ist so gut. Also, wer Sachen wie The Witcher 3 geil findet von der Optik, ist hier auf jeden Fall genauso gut aufgehoben. Wenn du durch die Wälder läufst und es wird langsam Morgen und das Licht bricht sich, ist es einfach super umgesetzt.
Abgefahren.
Also ich würde schon sagen, es ist eine Kaufempfehlung, ja.
Vielleicht muss ich ja echt heute nochmal reinspielen.
Ja, sag das mal an und sag mir denn.
Spiel mal eine Stunde und find dich zurecht. Und
ich habe halt so gelesen, dass es halt tatsächlich, dass es so in knackigen... Ich habe gelesen, dass es so in knackigen 20 Stunden durchzuspielen ist tatsächlich.
Echt?
Ich denke auch, dass es kurz ist.
Es ist, wie Sascha schon sagt, es ist kein Far Cry. Es ist, glaube ich, echt nicht so super umfangreich. Ich glaube, hier ist es tatsächlich eher auf diese Stimmung getrimmt und da einmal ja, genau. So einmal durch, fertig. So, ja.
Ich bin halt auch, was Open World angeht, ich kann auch irgendwie 3 Tage lang nur grinden. Das
Bären sammeln.
Ja. Ich glaube, es ist auch kaum jemand anderes bei Fallout 4 irgendwie auf Level 82 und ist immer noch nicht durch mit der Story.
Und du spielst es trotzdem weiter?
Ja, das macht einfach Bock. Ich bin halt der Open-World-Spinner.
Wie gesagt, da sprachen wir ja schon mal drüber.
Ich liebe Open-World ja auch, aber es ist halt einfach echt die Zeit. Aber ich weiß, naja.
Ja.
Liebe Leute,
wir brauchen
nochmal
einen Konsens,
wie wir
jetzt zu...
Also, zusammenfassend können wir vielleicht einfach sagen, erstens so mal, was so die Schwierigkeit von Games und so weiter angeht, im Endeffekt, jeder hat ja seine Wahl. Alle Spiele haben heutzutage, oder so gut wie alle Spiele, haben Schwierigkeitsgrade. Man kann sich es eben mit einem Easy-Mode, wenn man wirklich einfach sagt, ich möchte jetzt hier das Spiel halt erleben und mir nicht selbst die Zähne ausbeißen. Jeder hat die freie Wahl, ein Game auf Easy zu spielen. Dafür muss man sich auch in keinster Weise schämen. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig. Wenn man einfach sagt, für mich, ich will das Spiel erleben und mir selber jetzt nicht irgendwas beweisen, dann stelle ich es halt auf easy und ist gut. Außer man ist halt Trophäenhunter und muss die Spiele auf 8 Schwierigkeitsgraden durchspielen, dann ist man da auch selber schuld. Das ist eine Sache. Dann sind wir uns, glaube ich, auch alle sehr einig, dass jeder Videospieler sein kann, also egal auf welcher Plattform. man soll spielen, wo man Spaß hat und nicht, was die anderen einem erzählen. Ob es jetzt ein Handygame ist, ob es ein Konsolenspiel ist, ob es ein Handheld-Game ist, scheißegal. Wer spielt, der spielt und hat, tut es, weil er Spaß dran hat und sollte sich da auch nicht reinreden lassen von irgendjemandem. Und man muss sich auch nicht messen. Also ein Wettkampf findet ja in dem Sinne auch nicht statt. Die geht halt höchstens online. Und das macht man dann eben auch freiwillig, wenn man sich von 13-Jährigen beleidigen lassen möchte, dann tut man das halt. oder halt eben im E-Sport natürlich, wenn es dann auf die professionelle Art geht. Aber sonst ist der Wettkampf an sich, muss man sich dem ja, man kann sich dem ja bewusst entziehen, wenn man keinen Bock drauf hat. Und ja, ich denke, das ist der Konsens, den wir da daraus ziehen können. Oder habt ihr da noch was zu ergänzen oder mich zu berichtigen?
Ja, wir müssen eigentlich nochmal auf den Leuten rumhaken, die Geld dafür ausgeben, dass sie besser in Spielen werden. Leute, ihr solltet echt...
Oder auf den Publishern die Games rausbringen, die Geld kosten.
Ja, das ist aber auch so ein ganz eigenes Thema. Also ich sehe den Konsens von dem André jetzt auch noch, ja. Also ich sehe es genau so. Ich finde es halt so ein bisschen schade, wie viel Zeit Leute damit, vor allem im Internet, verschwenden, andere Leute runterzumachen, weil sie andere Produkte bevorzugen. Sei es bei Handys, Musik, Konsolen oder was auch immer. Und ich finde, ich finde es halt schade, dass diese Leute offensichtlich so viel Hass in sich haben, dass sie den bei ihren eigenen Kumpanen quasi runterprasseln lassen. Und wir müssen stop Gamer on Gamer Crime. Das ist echt so, das macht mich fast immer so ein bisschen betroffen. Deswegen, wenn ihr solche Hater seid, die im Internet die ganze Zeit diesen Hass spreaden, dann, genau, könnt ihr mich mal da, wo die Sonne nicht scheint.
Bei der osteuropäischen.
Genau, die ist da, wo die gerade ist.
Ja, Sascha, du noch was hinzuzufügen?
Ja, eigentlich nicht. Ich stimme euch zu. Und mal so ein bisschen auf Galileo Mystery zu gehen, letztendlich muss jeder genau selbst wissen, wie er zu Schwierigkeitsgraden steht. Also, wem es Spaß macht auf schwer, der soll auf schwer, aber wenn ich auf einfach spielen möchte, muss ich mich dafür nicht schämen. Ganz einfach, wie du schon sagst.
Ja, lasst euch...
Ihr Jonathan Frakes.
Über die Serie müssen wir auch nochmal sprechen. Wie oft haben sich früher darüber unterhalten, oh mein Gott, meinst du, das war echt? Und man war so wack, dass man das bei einigen Sachen wirklich geglaubt hat.
Alles klar, confirmed, X-Factor Podcast. Ja. Nice. Ja, cool. War doch wieder mal eine sehr schöne Runde. Ich glaube, wir haben da doch wieder einigen Stoff rausgeholt und könnten uns mit Sicherheit, wenn wir uns nicht so kurz fassen würden, auch schon noch mal 3 Stunden darüber unterhalten, weil es doch auch ein Thema geht, was auch täglich einfach aktuell ist, egal ob man sich jetzt auf Twitter und sonst wo bewegt. Man liest ja überall diesen ständigen Kleinkrieg irgendwie innerhalb einer Gemeinschaft, die eigentlich zueinander stehen sollte und dieselben Interessen teilt. Wo wir auch bei Twitter sind, an dieser Stelle noch, bevor wir gleich zum Ende kommen, ein kleiner Werbeaufruf in eigener Sache, liebe Zuhörer, folgt uns doch gerne auf unseren ganzen Social-Media-Kanälen, also natürlich einmal unsere Webseite www.multimaniacs.de, da ist der Blog, da sind die neuen Folgen auch immer am Start, wenn was kommt, da könnt ihr lesen, was wir für Nasen sind. Ansonsten gerne auf Facebook natürlich, da sind wir unter Multimaniacs zu finden. Bei Twitter heißen wir InPodWeCast, unser fantastischer Subtitle-Claim. Ebenso wie auf Instagram. Folgt uns gerne auf allen Kanälen, dann verpasst ihr auch keine Updates irgendwie, wenn es uns was Neues gibt. Abonniert uns gerne natürlich auch bei iTunes, sind wir am Start. Da gerne ein Abo hinterlassen, genauso wie irgendwie über Android Podcatcher. Da ist auch immer ein Link am Start bei uns im Blog.
Und gebt uns ein paar Sterne gerne. Oder so.
Genau, votet auch gerne mal für uns, gebt uns Feedback, wir brauchen Feedback. Also wir sind neu, wir sind auf euer Feedback angewiesen. Wenn euch der Quatsch gefällt, den wir hier machen, hinterlasst uns Kommentare, Sterne, was gibt's noch? Gänseblümchen. egal was es gibt, gibt uns Rezensionen. Vielen Dank nochmal an der Stelle auch, wenn er bis hierhin hört, wird er nicht tun, aber ich werde es ihm einfach schicken. Danke nochmal an den großen Podgott, den Podcast.
Den Podfather.
Den Podfather, danke, das Wort habe ich gesucht. Chris Gürnt von Radio Nukular und Co., der uns auch einen Shoutout gegeben hat auf seinen Social-Media-Kanälen. Vielen Dank nochmal, Chris, dafür. Das war sehr, sehr brav. Also an dieser Stelle auch Hallo und danke, wenn hier gerade Nukular-Hörer am Start sind, die darüber vielleicht zu uns
kommen. Ja, genau, hallo an die Nukular-Hörer.
Die, ja, und auch an der Stelle zu erwähnen, Chris hat auch einen neuen Podcast am Start, Trailer-Schnack, wo sie über, wo sie quasi Film- und Games-Trailer-Review passieren lassen. Ist auch gerade die erste Episode raus, da auch gerne reinhören bei ihm. Ja, ansonsten haben wir eigentlich, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen zu dieser Episode. Wir haben uns ja doch mit anderthalb Stunden knapp jetzt recht entspannt gehalten. Ich glaube, so können wir uns das einpedeln in Zukunft, wenn wir nicht wieder komplett ausrasten. Und ja, bleibt eigentlich nichts weiter viel zu sagen, außer noch dem Zitat der Woche, wenn Magnus eins vorbereitet hat.
Ja, habe ich. Genau. Wir sind keine Feinde, sondern Freunde. Wir dürfen keine Feinde sein. Leidenschaft mag die Bande unserer Zuneigung anspannen, aber zerreißen darf sie nicht. Die mystischen Klänge der Erinnerung werden ertönen, wenn, und das ist sicher, die besseren Engel unserer Natur sie wieder berühren. Abraham Lincoln.
Alles klar. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns für diese Episode und ja, hört hoffentlich jetzt mal wieder rein. Wenn es wieder heißt, Multimaniacs machen Quatsch. Wow, das klang wie so eine wacke 90er-Jahre-Sitcom.
Ja, ja, ja. Wie
alle unter einem K. Okay. Okay. Also, macht es gut. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und sagen Tschüss für heute.
Ciao.
Kinder, es war mir ein Fest. Macht's gut.